Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hallo und willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Videospielbegeisterte und die es noch werden wollen oder die schon immer gespielt haben, was auch immer. Wir haben heute wieder eine illustre Runde mit dem Anton. Hallo Anton.
Hallo.
Jan, hallo Jan.
Hi.
Und mir, Marco. Ja, wir haben halt immer noch Corona-Zeit, wir sitzen immer noch zu Hause. Nicht in unserem normalen Aufnahmestudio, was wir sonst hatten, dieses Palast und so. Das eh keiner. Naja, jedenfalls in dieser Corona-Zeit haben wir doch bestimmt sehr viel gezockt. Habt ihr oder habt ihr nicht, Anton?
Geht so, würde ich sagen jetzt. Tatsächlich. Nein, eigentlich. ja.
Nicht.
Doch. Ich habe endlich mal Forgotten Anne durchgespielt.
Richtig, das
tolles Spiel.
Das kriege ich noch. Ich habe das als physische Version, also es gibt ja so einige Plattformen, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher war das, glaube ich, Red Art Games oder ich habe keine Ahnung. Kommt die Version von mir als physische Version noch. Deswegen kann ich es dann auch spielen, weil ich ja eigentlich nur so ein physischer Spieler bin. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Also auf jeden Fall ist 2-3 Abend maximal durchspielbar, sagen wir so mal. Also sind 8 Stunden knapp. Und es ist sehr toll gezeichnet. Das ist so ein netter, kann man das als Plattformer bezeichnen, mit Puzzle-Adventure-Elementen so in die Richtung. Stilistik ist Richtung animeisch, würde ich sagen.
Ja, mich erinnert das hier so ein bisschen mehr so an, also was ist ja mehr, also Ghibli ist halt auch Anime, aber ist halt schon so ein spezieller Stil.
Geht so ein bisschen.
Genau. Sehr schick.
Also die sehr liebenswürdige Charaktere, sehr schön gezeichnet, sehr angenehm und eine sehr rührende Story, sagen wir so mal. Hat mir sehr gefallen. Ich habe jetzt einmal durchgespielt, gibt es mehrere Möglichkeiten, ich glaube, unterschiedliche Enden freizuschalten. Ich habe das jetzt auf wie soll man sagen, Samariter oder so gespielt.
Alle
gerettet und so. Ja, aber sehr empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall, das war aus diesem Programm von Square Enix. Ich glaube, Collectives heißt das, Square Enix Collectives. Das ist, wo die so Indie-Studios so eine Möglichkeit geben, eigene Projekte auf größeren Plattformen zu veröffentlichen unter eigenem Hut. Das nennen die halt Square Enix Collective. Oh. Was habe ich sonst getan? Ich bin wieder ein bisschen den Shootern verfallen. Kleinen Ticken. Und wir spielen immer noch weiter halt im Koop Dying Light. Unglaublich viel Inhalt drin. Ich weiß nicht, wir spielen das zu zweit und es macht viel Spaß immer noch. Und dann, falls man sehr gerne Serious Sam Reihe hat, ne? Also und die was aufgefallen ist, ich habe dann Serious Sam Fusion. Auf jeden Fall nutze ich jetzt zum Starten alle HD-Teile und von Serious Sam 3, weil Serious Sam 3 nicht so gut irgendwie auf moderneren Sachen läuft. Und mit Fusion hat man die aktuellste Version der Engine und das läuft wunderbar mit verbesserten Grafikoptionen und viel mehr. Das heißt, man kann über einen Launcher alles starten. Das ist ein sehr angenehmes Teil. Und was ziemlich cool ist, es gibt für Serious Sam Fusion im Workshop Mod, das heißt Serious Duke 3D. Das ist praktisch komplette Duke Nukem 3D Maps, die in die Engine halt eingebaut sind und mit modernen Effekten und Grafiken und so weiter.
Wow, geil. Kannst du da mal ein paar Videos von online stellen? Ich würde gerne wissen, wie das aussieht.
Ach so, kann ich gerne machen. Also es ist nicht halt 100% irgendwie wie sagt man, poliert oder polished.
Ja.
Aber das macht schon derbe Bock und man hat so immer so, oh, fühlt sich versetzt in die Zeit zurück, in der Zeitentwicklung zurück. Läuft erstaunlich gut für eine Modifikation und zeigt ein bisschen, was man so alles mit dieser Serious Sam Engine machen kann. Und ich bin ein ziemlich großer Fan von der Engine und von dem, was die Leute da, also Core Team, glaube ich, heißen die, so auf den Schirm bringen. Was habe ich sonst ausgepackt? So ein bisschen Black Mesa gespielt und ein bisschen noch, warum auch immer, hatte Bock wieder auf ein bisschen auf Call of Juarez Ganzlinger. Habe ich wieder mal runtergeladen und hatte ich ja ein bisschen gespielt. Mehr ist nicht wirklich passiert. Also in dem Dreh. Bis auf, worauf ich später kommen will, zum Thema Doom Eternal, aber das würde ich schon getrennt ansprechen.
Apropos okay. Black Mesa, habt ihr denn alle Half-Life VR But the AI is Self-Aware geguckt?
Oh, nee.
Nee.
Das ist eine interessante Serie. Es ist nicht wirklich ein Let's Play, aber es ist auch nicht wirklich ein Machinima. Das ist sehr cool. Ja. Es ist jemand spielt Half-Life 1 in VR mit KI-Charakteren, die seltsam sind.
Okay. Klingt so, als müsste ich es mir mal angucken.
Es hat die Runde gemacht und ist ein Ding.
It's a thing. Okay.
Ja.
Das ist super. Ja. Hast du denn irgendwas gespielt und nicht nur Sachen angeguckt?
Ja, schon manchmal.
Manchmal?
Okay. Ja, tatsächlich wenig an Werktagen, aber sehr, sehr viel jetzt am Wochenende. Okay. Ich bin derzeit sehr hart und sehr problematisch Surviving Mars am Suchten.
Das habe ich gesehen. Danke, das
hab ich gesehen. Ja, toll. Discord verpetzt alles. Da haben wir tatsächlich, wie bei Forgotten N, auch ein Review auf gamondo.de für eine Erweiterung und ein Preview für das Spiel an sich. Fehlt noch ein Review, aber ja, gut. Ist cool. Ist Aufbaustrategie. Es spielt halt, wie der Titel sagt, auf dem Mars und man baut eine Marskolonie. Und entsprechend ist halt sehr viel Ressourcenmanagement, weil Leute können nicht einfach so auf dem Mars leben offensichtlich. Darum muss man sie mit Sauerstoff versorgen und so einem Zeug. Das habe ich. Und anderen Annehmlichkeiten und ja, es ist einfach sehr sehr umfangreich und sehr nett auf eine Weise, dass es immer irgendwie etwas gibt, worum man sich kümmern muss. Wie das halt oft so bei Aufbaustrategiespielen gibt, aber hin und wieder ist es auch so, bei Städtebauspielen ist das immer mein Problem. Ich liebe SimCity und sowas, aber da ist immer das Problem, dass es irgendwann der Punkt kommt, wo man im Prinzip nur eine halbe Stunde zugucken muss, wie Sachen passieren, damit man irgendwie wieder Geld hat oder so, aber bei Surviving Mars gibt es normalerweise immer irgendetwas, um das man sich kümmern kann, das ist ganz cool. Aber ich bin sehr schlecht negativ empfänglich für solche Aufbaustrategiespiele und ist jetzt dieses Wochenende komplett dafür draufgegangen und vom letzten Wochenende einiges dafür draufgegangen. Von daher, eventuell werde ich da die Notbremse ziehen und das nicht mehr spielen, weil sonst zu viel von meiner Freizeit abgeht, beziehungsweise zu viel von meiner Zeit, wo ich produktiv sein kann außerhalb der Arbeit.
Habe ich bei Civilization bislang so ein ähnliches Erlebnis.
Oh ja, ja. Ja, bei Civilization hatte ich 5 installiert, hatte ein langes Wochenende komplett verloren, zu dem Punkt, dass es ja dann quasi Nacht war und mir eingefallen ist, oh, ich habe Hunger.
Ja, ist ganz schön.
Und so, und dann habe ich sofort wieder deinstalliert und gesagt, ich kann es nicht installieren. Nee.
Ja, also hat jeder von uns mal.
Nur noch ein Zug und dann so am Ende so, ja, was passiert denn jetzt? Was geschieht?
Ja, ist halt, ja. Sind halt solche Spiele, wo es immer irgendwie etwas gibt, was dann nur noch ein paar Züge entfernt sind oder im Sinne von Surviving Mars, weil es Echtzeit ist, irgendwie ein paar Minuten oder so. Und dann kam gibt's natürlich auch so die Sache, da hatte ich dann erstmal irgendwie 10 Stunden oder so gespielt und dann gemerkt, das sind so die Trick 17 Sachen oder das, wie mich das Spiel spielen lassen will. Und dann habe ich sofort natürlich nochmal neu angefangen, um das Ganze zu optimieren und ja. Solche Sachen. Sachen, die ich meistens nie zu Ende spiele, weil ich irgendwann merke, da geht zu viel Zeit für ab.
Klingt schon fast traurig.
Ein bisschen, aber ne, es ist halt so.
Ja.
Welche wäre ich jetzt tatsächlich mit irgendetwas harmloserem als Corona erkrankt, wäre das jetzt irgendwie so genau die richtige Zeit, um die Krankheit quasi komplett zu überbrücken? Hm. Solche Spiele sind das. Von daher muss ich da immer mit vorsichtig sein. Ich glaube, ja. Ich hatte schon das letzte Mal gesagt, dass ich Yakuza 6 durchgespielt hatte.
Hat es durchgehabt? Ich weiß nicht mehr genau. Kann sein.
Ich meine, ich hatte das letzte Mal durchgehabt und schon eventuell gesagt, aber das letzte Mal war ja eh eine Spezialfolge.
Ach ja, richtig,
die,
richtig.
Die es noch nicht gehört haben und da habe ich sicherlich nur nebenbei erwähnt, aber wir planen ja, glaube ich, in hoffentlich demnächster Zeit mal komplett über die Serie zu reden.
Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Da muss der Lukas natürlich auch dann Zeit haben. Vielleicht noch der Sebastian. Obwohl Sebastian hat nicht so viele Teile gespielt.
Ja, ich meine, ich habe auch nicht alle Teile gespielt, aber ich habe von allen Teilen, von den Sachen, die ich nicht gespielt habe, habe ich dann zumindest die Let's Plays bis zum Ende gesehen.
Da wäre ich auf jeden Fall raus. Ich habe erst gestern so Pleasure King bei Yakuza Zero besiegt.
Okay, wenn du die ganzen, ich sag mal, die Aufbaudinger dann noch da mitnimmst, dann sitzt man da auch ein bisschen länger.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr lange. Da irgendwann
auch. Ich meine, ja, das ist halt die Sache bei Yakuza. Es ist, ja, sehr, sehr lange.
Ja.
Und dann teilweise auch sehr komisch vom Timing her. Das habe ich dann auch wieder bei Yakuza 6 gemerkt, weil die Story schon immer wollte, dass ich immer so weitermache. Habe ich dann quasi den in Anführungsstrichen letzten Tag vor dem Finale habe ich bestimmt nochmal über 20 Stunden gespielt, um die ganzen Nebenquests fertig zu machen.
Ja, bevor ist ja der letzte Moment,
das Ende gespielt habe, ja.
Gibt es eine Möglichkeit, die ganzen Nebensachen nach der Hauptstory zu spielen, weil ich zwischendurch
Ja.
Okay. Ah, das ist gleich bei jedem Yakuza-Titel.
Es gibt sogar teilweise Sachen, bei Yakuza 6 war es jetzt, glaube ich, nicht, aber bei Yakuza Zero kann es sogar sein, dass es eventuell Sachen gibt, die erst freigeschaltet werden, wenn das Spiel durchgespielt ist. Also nicht nur im Sinne von New Game Plus, sondern auch kann sein, dass es da ein, zwei Spezialnebenquests gibt, die tatsächlich erst nachdem man das Spiel durchgespielt hat, spielen kann.
Ja, aber dann kannst du dann auch frei wählen, wen du jetzt gerade dann spielen möchtest. Also bei den Yakuza-Titeln, wo du mehrere Figuren hast, dann kannst du, glaube ich, immer ins Wechseln und mit dem Taxi überall hinfahren und so weiter.
Ja, kannst du ja zwischen den Tageszeiten wechseln, ist auch wichtig, weil manche Nebenquests aktivieren erst zu bestimmten Tageszeiten und so weiter und so fort.
Was habe ich gespielt? Ich habe Final Fantasy VII beendet.
Okay. Ist
echt ein großes Spiel. Also nachher werden die Bosse so richtig unfair.
Was
ich echt
ohne zu spoilern, welches Geräusch machst du über das Ende? Weil ich weiß ein bisschen was über das Ende, aber man will ja nicht spoilern, aber das Ende ist ja ein Ding.
Welches Geräusch?
Keine Ahnung. Ein Seufzen oder ein Jauchzen oder ein Hurra oder ein...
Ja, wenn, dann würde ich sagen... Echt das?
Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig interpretieren, aber ich kann es ja jetzt immer wieder in Dauerschleife hören, bis ich es rausfinde.
Genau. Aber also,
und war so weiter. War es eher so Surprise, Motherfucker, irgendwie sowas? Oder?
ohne zu spoilern, das Remake ist ja jetzt von dem Typen, der normalerweise Kingdom Hearts macht.
Hm. Echt?
Und du weißt, wie Kingdom Hearts Stories sind. Du hast eventuell schon mal gehört, wie Kingdom Hearts Stories sind.
Ja. Aber das ist ja jetzt natürlich, der ist natürlich jetzt Geschichte und da hätte es ist ja schon sehr, sehr nah an dem Original. Es gibt natürlich Änderungen.
Und vor allem dann am Ende von dem, was ich gehört habe.
Ja. Hast du das Spiel?
Nee, ich muss warten bis, wie gesagt, ich hab mir da einiges schon von gespoilert, weil es mir relativ egal ist, ob ich mir da was spoilere oder nicht, aber
ja.
Um das Spiel zu spielen, würde ich gern wissen, wie es mit der Zukunft des Remake-Franchises aussieht.
Das war mir jetzt relativ egal. Ich meine, ich hatte jetzt wahnsinnig viel Spaß mit dem Spiel. Es hat mich jetzt, ich habe jetzt etwas über 40 Stunden gespielt. Ich hatte wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es sah gut aus. Also wenn die jetzt das canceln oder wenn die nächsten Teile scheiße werden, ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Das hat sich schon gelohnt dafür. Mein Problem ist halt aktuell so ein bisschen, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die das Spiel auch spielen. Sarah spielt das zum Beispiel, ein Kollege von mir, oder zwei Kollegen spielen das von mir. Ich kenne noch ein paar Freunde, die spielen das. Aber alle haben es noch nicht fertig gespielt und einige sagen, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit damit und so weiter. Ich habe gegen dem Ende habe ich so ein Redebedürfnis.
Hätte ich es am besten gar nicht erst erwähnen sollen.
Ja, es ist halt.
Oder möchtest du deine Worte drüber loswerden? Ich weiß ja nicht, ob es Anton egal ist, ob er gespoilert wird oder nicht.
Es wurscht völlig.
Nein. Also im Podcast werde ich jetzt ganz sicherlich nicht darüber sprechen. Nein. Na gut, nein. Okay. Ich bräuchte auch jemanden, der das auch gespielt hat, um da so. Ist ja egal. Ansonsten, ich habe noch Pokémon jetzt endlich durchgespielt. Lange gebraucht natürlich, weil ich habe es aber immer wieder zwischendurch was anderes gespielt, also von daher.
Das ist mich jetzt nicht. Der neue auf der Switch?
War ja, genau. Pokémon Schwert hatte ich jetzt auch beendet.
Ich weiß tatsächlich so wenig über Pokémon. Mir war noch nicht mal bewusst, dass man Pokémon durchspielen kann.
Ja, du kannst es durchspielen, klar. Das hat eine Story und klar, du musst erstmal die ganzen Orden verdienen, dann kommen die Champs, dann musst du den großen Champ besiegen. Und dann gibt's auch, jetzt fährt hier gleich wieder ein Tatütata vorbei. Lass mal den eben. Es ist halt ein Podcast und,
Ja, ist live, also live aufgenommen, nicht live abgespielt.
Ja, es ist halt, das Obligatorische, das gehört natürlich dazu.
Das spielen wir extra ab immer, auch wenn wir das nicht haben, dann.
Genau, das habe ich hier auf meiner Tastatur als Shortcut, diese Geräusche.
Nee, aber ja, mir war ehrlich gesagt noch nicht mal 100. Hätte mich jetzt jemand gefragt, wäre ich auch nicht hundertprozentig sicher, ob Pokémon wirklich eine Story hat, außer man geht zu diesen Leuten und dann sagen die Leute, ich will deinen Ungeziefer bekämpfen.
Ja, man kann es ja auch zu 100% durchspielen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das heißt, auch alle Pokémon-Einträge kriegen, also jedes Pokémon einmal gefangen zu haben. Oder zumindest, man muss ja dann auch noch tauschen. Ich hätte ja auch genügend Leute, mit denen ich jetzt Pokémon tauschen könnte, weil dazu braucht man die andere Edition, ne? Also Schild. Aber das ist mir, ich habe es jetzt durchgespielt, ich habe es jetzt abgehakt, jetzt lege ich es zur Seite und konzentriere mich auf die nächsten Spiele. Aktuell habe ich jetzt mit Sakura Wars angefangen, also dem neuen. Shin Sakura Taisen. Ich weiß nicht, habt ihr mal ein Sakura Wars gespielt?
Nee. Nein, ich habe davon gehört. Eines der Spiele, wie auch Yakuza, die mal zwischendurch Sega retten mussten.
Ja.
Mehr weiß ich nicht.
Ja, das ist, übrigens, kleine Verbindung gibt es auch zu dir. Meine Güte, fährt noch ein Krankenwagen hier vorbei, es gibt doch nicht. Ich versuche einfach laut genug zu sprechen. eine Verbindung dazu fährt woanders. Wenn das Sega-Logo eingeblendet wird, bei einigen Sega-Titeln ja inzwischen so, dann kommt dieses typische Yakuza-Geräusch. Dong!
Ja gut, das ist jetzt das Sega-Geräusch.
Genau, das ist jetzt das neue Sega-Geräusch.
Das Einzige, was es anders macht, ist wie heißt das? Eventuell ja. Macht's... Scheiße, jetzt komme ich gerade auf beide Namen nicht.
Sega? Also es gibt ja,
nein, Spiele von Sega.
nee, es gibt
Puyo,
ja auch...
Puyo macht's anders.
Okay.
Das weiß ich. Und das Trommelspiel, wie heißt es?
Echo no Tatsujin.
Das macht es, glaube ich, auch anders.
Weiß ich gar nicht. Naja, aber wenn man irgendeine bestimmte Taste drückt, ich weiß nicht, war zumindest früher so, ich glaube, wenn man da Start drückt oder Kreis oder sowas, dann wird Sega gesungen bei dem Logo. war immer so ein kleines das Ding. Habe ich noch nicht ausprobiert bei den Dingen. Aber das, egal ob man jetzt vorher einen Sakura Wars gespielt hat oder nicht, es ist ja ganz anders als die anderen Sakura Wars, weil es ist auch eine ganz andere Spielmechanik. Es ist jetzt kein Digi-Rollenspiel mehr, sondern jetzt Action-Rollenspiel. Als Rollenspiel würde ich es jetzt überhaupt nicht mehr bezeichnen, weil es hat so fast gar nichts mehr von Rollenspiel.
Ich habe mir mal ein Video angeguckt, das soll irgendwie ein Soft-Reboot vom ersten
Teil sein. Genau, das ist halt, es heißt ja auch Shin Sakura Taisen, also neues Sakura Wars, und knüpft tatsächlich auch geschichtlich an den allerersten Teil alt an. Alle anderen haben ja so ein bisschen in anderen Teilen der Welt, also ich weiß jetzt nicht, ob alle Teile, ich weiß, einer hat New York gespielt, also alles so in den Steampunk-Welt quasi. Und da knüpft das jetzt an den ersten Teil an. Man spielt jetzt eine andere Truppe. Als ich die ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, das wären die gleichen Leute, weil die nur mit einem Redesign quasi, weil du hast halt die aus dem ersten Teil quasi die gleichen Figuren, auch so die gleichen Farben so ein bisschen, sehen ein bisschen anders aus. Das habe ich festgestellt, es sind alles andere Leute. Die Sakura, die Hauptdame, sag ich mal, die heißt natürlich immer noch Sakura, ist aber eine andere Sakura, die erste Sakura irgendwie kannte. Klingt komplizierter, als es eigentlich ist.
Das ist irgendwie so.
Also technisch, also im ersten Teil
war das. Bist du dir sicher, dass das unterschiedliche Leute sind? Ich meine, Peter Parker sagt auch immer, er wäre irgendwie Spider-Mans bester Freund und
das spielt Jahre später. Also im ersten Teil war man dieses Revue-Theater, hat man ja da geleitet, dass eine geheime Basis war für diese Roboter, für die Flower Division quasi, die Packers dann gegen die bösen Dämonen kämpfen. Da spielt man jetzt quasi den neuen Chef quasi von diesem Revue-Theater und natürlich dann auch von der Flower Division, jetzt nicht mehr ganz so geheim ist. Und aber das ist inzwischen Jahre später, die ist total heruntergekommen und jetzt ist eine Aufgabe quasi, das Revue-Theater wieder neu aufzubauen, wieder zum neuen Erfolg, damit man Geld verdient. Die Roboter-Dinger ist ja eine neue Truppe, die sind wohl auch nicht sonderlich stark und die muss man natürlich dann auch stärken. Und so wechselt das dann halt. Man hat halt einen großen, ich sag mal, Visual-Novel-Teil eher, also man trifft wahnsinnig viele Entscheidungen. Also es ist halt nicht wirklich wie ein Rollenspiel, sondern du bist halt unterwegs, unterhält dich mit Leuten. Meine allererste Nebenquest war, einfach nur im Gebäude rumzulaufen. Also man kämpft da gar nicht. Also in den einen Bereich, da läuft man nur rum, unterhält sich mit Leuten, trifft Entscheidungen, erlebt die Geschichte so ein bisschen. Und dann gibt's natürlich den Kampfteil. Dann kommst du, schlüpfst du quasi in einen der Mechas. Du kannst dann, siehst ja mit der Gruppe raus. Du bist ja der Chef quasi. Du kannst auch in einen Mecha steigen. Und du hast dann natürlich deine Gruppe von der Flower Division. Und da kannst du halt in den Kämpfen, leider ist es jetzt Echtzeit, finde ich gar nicht so gut, weil jetzt läuft man mit den Mechas hier richtig rum und schlägt einfach drauf wie so in einem Actionspiel. Da war das mit den Rundenstrategie war da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so. Aber es sieht natürlich dann ein bisschen schicker aus, das muss man natürlich sagen. Und es hat nicht mehr viel mit den alten Teilen zu tun irgendwie. Also jetzt von der Geschichte her schon, aber Mechanik. Ja, aber was ich sehr, sehr gut finde, ist die Musik. Wir haben jetzt jedes Sakura-Teil, also zumindest zum Mitbekommen hat immer das gleiche Intro, immer ein bisschen Variation. Das gilt jetzt auch für den neuen Teil. Es ist echt cool, diese neue Interpretation von dem Song. Es ist das Intro. We'll be right back. die Musik während des Spiels ist toll. Also diese leichte Musikuntermalen, mal ein bisschen chinesisch, mal so ein bisschen ja mehr japanisch, aber es klingt super. Also das ist ein Spiel, wo ich echt gerne mal so einen Soundtrack von hätte. Aber naja, aber im Großen und Ganzen bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel. Also es hat wirklich, der Hauptteil ist wirklich eine Visual Novel. Das heißt, du hast da nicht, was du machen kannst. Auch so. Ja, mit einem Rollenspiel hat es nicht mehr viel gemein. Also kannst auch, ich meine, es gibt halt das Morallevel, Trustlevel und so weiter, aber ansonsten hast du nicht viele Möglichkeiten, da irgendwas. Ja, aber ich habe ja gerade erst angefangen. Ich bin, glaube ich, im dritten Kapitel erst. Also wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht ist das jetzt alles noch so Tutorial, was ich nicht glaube, aber naja. Es ist wenigstens ganz nett anzusehen. Also es ist halt optisch relativ. Halt so ein Anime-Stil. Das, ja, kann man so sagen. Es gibt natürlich einige coole Anspielungen von anderen Animes oder Spielen. Also manchmal gibt es so ein paar Insider, da kann man ein bisschen schmunzeln. Ja, ist auf jeden Fall, ja. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Für Leute, die Kura Wars, die anderen Teile mochten, für die ist das vielleicht auch nichts, weil es halt auch keine Rundenstrategie mehr ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wen man damit anspricht. Vielleicht ja. Keine Ahnung. Also ihr werdet das wahrscheinlich eh nicht finden. Oder? Wahrscheinlich auch wenig Interesse.
Hätte ich gesagt, dass es für irgendwie 4-Stunden-Strategie oder so hat, hätte ich vielleicht überlegt, weil, keine Ahnung, Mecha-Basteln und so ist cool und mir wäre mal wieder nach irgendwas in Richtung Front-Mission oder so, aber...
Ja, das ist leider...
Halt wirklich, ja, du hast das verspielt, aber nun gut, du bist ja auch kein Sprecher für Sega.
Nee, definitiv nicht. Ah, das. Ich werde es wahrscheinlich zu Ende spielen bei mir, aber jetzt ja, würde ich das jetzt irgendeinen werten müssen, würde ich sagen. So. Es ist kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes. Ohne eine Note zu geben. E+, nein. Nein, das... keine Ahnung, also es ist halt so, ja. Das ist das, was ich jetzt gerade noch spiele und ich, ja, mal gucken, was ich als nächstes. Ich wollte jetzt Gris wahrscheinlich danach spielen. Das, dieses, ja, Art House Jump'n'Run Ding. Auch schon ein bisschen älter. Bei mir schon länger auf dem Stapel der Schande. Mal gucken. Ja, wir haben ja so einige Sachen erlebt in den letzten Wochen, beziehungsweise mitbekommen. Ja. Ich habe eine Microsoft-Konferenz in Gänsefüßchen, also online oder Microsoft Direct. Wie heißt das eigentlich bei Microsoft nochmal?
Bei Microsoft heißt es State of Play ist bei Dingens. Inside, ja. Xbox. Auch wenn Inside Xbox ist relativ, für Inside Xbox ist eigentlich eine relativ regelmäßige Show, aber war es überhaupt Inside Xbox? Egal, es war halt so ein Directing.
Ja, genau, wo die richtig viele Spiele vorgestellt haben. Und, ja,
aber ja. Hat keinen so richtig glücklich gemacht, weil... Im Endeffekt haben sie halt gesagt, oh, man sieht das erste Mal Gameplay von den ganzen Xbox Series X Spielen. Und dann hatten sie schon im Vorfeld gesagt, naja, es sind jetzt die Third-Party-Titel und so Sachen wie Halo werden im Juli gezeigt. Mhm. Aber sie hatten dann gesagt, ah, erste Mal Gameplay von Assassin's Creed Valhalla und, um es kurz zu fassen, nein.
Soll wohl 3 Sekunden lang irgendwelches Gameplay-Material gesehen.
Whoop-di-doo. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen es hat irgendwie niemanden glücklich gemacht. Ubisoft hat sich entschuldigt, Microsoft hat sich entschuldigt. Ich meine, ist natürlich dann ein bisschen eine komische Lage für Microsoft, weil die vielleicht auch nicht unbedingt wussten, was jetzt Ubisoft bringen würde. Andererseits ist es natürlich dann schwierig. Im Prinzip, so haben es alle ein bisschen mehr aufgebauscht und hätten sie es nicht ganz so sehr aufgebauscht, dann wäre es jetzt vielleicht auch kein Drama gewesen. Ja, wenn sie einfach gesagt hätten, hey, wir kündigen ein paar Spiele an und nicht irgendwie, ah, erstes Gameplay von Next Generation, weil, ja, die meisten Spiele sind noch nicht unbedingt Next Generation, weil die meisten Spiele kommen eh noch für die Xbox One. Xbox.
Also ja, klar. Neues ja, Halo, wirkliches Gameplay soll ja demnächst noch präsentiert werden irgendwo.
Naja, wie gesagt, im Juli wollen sie First-Party-Spiele zeigen. Da zeigen sie wahrscheinlich Halo. Also da zeigen sie definitiv Halo, weil sie das schon gesagt haben. Da zeigen sie dann wahrscheinlich das überarbeitete Gears of War. Das soll einen ziemlich großen Patch für Xbox Series X bekommen. Also Gears 5. Mal gucken, was sonst noch so ist. Wahrscheinlich werden sie irgendwas über Forza sagen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr dann ein Forza-Spiel erscheinen wird. Ich schätze, das weiß niemand genau. Das ist auch so ein bisschen die andere Sache. Da haben dann auch schon, ich glaube, sowohl Microsoft als auch Sony darüber geredet. Beide wissen nicht so richtig, was das Startline-Up für ihre Konsolen sein wird. Ich meine, Halo wird wohl dieses Jahr definitiv rauskommen, aber andere Sachen sind noch nicht so hundertprozentig sicher.
Ja, wir sind echt mal gespannt. Na gut, es ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ne? Ich meine, gut, wir wissen ja noch nicht mal das Release-Datum, also von den Konsolen. Also wird wahrscheinlich dann November werden.
Ja, Oktober, November gehe ich von aus. Bei beiden.
War auch von zum Beispiel von Bright Memory Infinite überrascht, dass das überhaupt so bei Xbox jetzt vorgekommen ist.
Bright, das war das als erstes gezeigt worden ist, dieser Shooter, ne, mit diesen...
Ja. Ist ein Mann-Team gewesen, zumindest bei der Demo-Version.
Da hatte ich auch gehört, dass das einer gemacht haben soll. Das
ist irre. Aus China, also ich glaube, das ist so ein...
China,
Asien. FQDN? Nee, Quatsch.
Ich, keine Ahnung.
Auf jeden Fall chinesische Entwickler, ein Mann-Team, der das auf die Beine gestellt hat. Und ich bin positiv überrascht, dass der so viel positives Feedback mit der Demo rausgebracht hat, dass der dann praktisch einfach.
Mich sah das alles tatsächlich auch am besten aus, also von den Spielen, die gezeigt worden sind.
Ich meine, die Demo war schon damals ziemlich beeindruckend, auch wenn es so ein bisschen, glaube ich, dann munkeln gab, ob er irgendwelche Assets gestohlen hat oder so, aber. Ganz davon ab war es ein recht cooles Spiel. Es erinnert mich an ein anderes Spiel von vom ehemaligen Halo-Entwickler Bungie. Es erinnert mich an Oni, ein Spiel, was ich mag und ich glaube zwei andere und sonst niemand.
Alte PlayStation 2 Spiel.
Ja. Ich habe es auf PC gespielt, aber kam auf PlayStation 2 und ich glaube, interessanterweise nicht auf Xbox, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ah,
das wollte ich mir damals, immer kaufen, hat, glaube ich, irgendwo in Zeitschriften gesehen und so weiter. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich war damals ja noch kein Geld dafür. Konnte es mir nicht leisten. Vielleicht hole ich es mir irgendwann mal nach. Also, ich glaube, wenn man es auf der alten PlayStation 2 spielt, dann ist die Grafik vielleicht auch nicht ganz so schlimm.
Ja, oder, ist jetzt die Frage, wie es heutzutage auf PCs läuft, aber.
Ja, mal schauen. Ja. Aber zurück zu.
Ist ein interessantes Spiel, aber Bright Memory ist auch ein interessantes Spiel.
Ah! Den Bogen da wieder hinzuschließen. Das war ja der Auftakt. Ich kann noch ein bisschen über Assassin's Creed sprechen, das Valhalla. Also, abgesehen davon, dass man jetzt tatsächlich nicht so wirklich Gameplay gesehen hat. Was haltet ihr von dem Spiel? Also von dem Setting und
Das ist immer so die Sache. Das Coole bei Assassin's Creed ist, wenn sie immer irgendwelche coole Settings finden. Und darum nervt es mich auch immer, wenn irgendwie Leute immer fragen, hey, wo wollt ihr das nächste Assassin's Creed? Und dann sagen sie einen von zwei Dingen. Meistens sagen sie Japan, was irgendwie... Weil, ich meine... Ja, Japan, Samurai-Kram und so ist cool, aber da gibt's quasi die halbe japanische Spieleindustrie macht Spiele darüber. Braucht man nicht. Und
viel gibt's da
das andere. Auch. Wie bitte?
Viel gibt's da auch nicht. Also nicht mehr, muss man sagen.
Ja, nicht mehr, aber es gibt immer noch genug. Ich meine, es gibt zumindest genug, dass das irgendwie ein Hauptpunkt für mich war bei Sekiro, dass ich irgendwie das Design weniger interessant fand, weil es halt dieses feudale Japan inspirierte war, aber nun gut. Fairerweise andere Leute denken auch darüber anders, aber für mich ist es ein ziemlich verbrauchtes Setting und möglicherweise ist es genauso wie mit Zweiter Weltkrieg, dass es jetzt inzwischen sich wieder gelegt hat, aber brauche ich nicht unbedingt. Ja, und das andere, was Leute sagen, was auch nicht unbedingt kreativer ist, ist halt das, was wir jetzt mit Assassin's Creed Valhalla haben, was irgendwie, ja, aber,
Es ist,
Ich will wirklich ein selten gesehenes oder ausgefallenes Setting haben. Wenn alle sagen irgendwie, sie wollen Assassin's Creed Japan, wie wär's mit Assassin's Creed China? Ich meine, technisch gesehen gab es da ein Spiel, aber es war kein richtiges Assassin's Creed. Es war dieses 2D. Eines von diesen, wie hießen die? Da gab es zwei von und beide waren coole Settings. Ja. So, eins war in Russland, irgendwann mitten in der Zarenzeit. Chronicles. Und das andere war halt feudales China.
Ja,
das war und Chronicles. Beides wäre meiner Meinung nach ein interessanteres Setting als Wikinger-Krams. Aber nun gut.
Es waren sogar drei. Noch das
drei Indien. Spiele. Was waren das dritte nochmal?
Indien.
Assassin's Creed. Indien. Ja. Indien ist auch cool.
Ja, ich muss auch sagen, das sind die unverbrauchtesten Settings, die bisher haben. Dann haben sie das für diese kleinen Titel
nutzt. Ja gut, fairerweise, es gab zwar 60.000 Ezio-Spiele, aber Italien insbesondere, nachdem es das erste Ezio Assassin's Creed 2 es irgendwie mutig geschafft hat, komplett Rom aus dem Weg zu gehen. fand ich damals auch eigentlich ziemlich cool und relativ unverbraucht, genauso wie bei Assassin's Creed 1 halt die Kreuzzugzeit, aber halt so ein bisschen die Post-Kreuzzugzeit, wie man es jetzt auch von Dingens, diesem einen Film kennt, Kingdom of Heaven.
Ich wäre für Assassin's Creed Antarktis oder so.
Unverbraucht, ja.
Ja. Auch wenn ich jetzt da absolut keine Ahnung von der Geschichte habe und ob es da viel Kram gab in der Antarktis. Meistens gibt es nicht sehr viel Kram in der Antarktis. Das macht es ein bisschen schwierig, da ein Assassin's Creed reinzusetzen.
Könnt ihr ja noch UFOs mit einbinden mit geheimen Basen drunter. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum überhaupt
mit Wiking. Assassin's Creed hat schon Aliens, aber keine UFOs. Das sind alles Alien. Oh. Geister! Ich glaube, es waren Geister. Ich hab die Trilogie, also ich habe 1, 2, 3 durchgespielt. Ich müsste theoretisch wissen, worum es geht.
Ich habe bislang immer auch nicht durchgeblickt, worum es da geht eigentlich, weil ich nicht so viel gespielt habe davon.
Okay, also du hast...
es ist irgendwie die Ahnengeschichte versuchen, die Nacht zu bauen, denn die in Animus einsingen, das check ich, aber...
Ja, aber im Prinzip geht es um diese Objekte, die quasi die Welt bewegt haben. Das sind die irgendwas von Eden, weil sie quasi aus der Zeit des doch nicht so biblischen Edens stammen, weil das waren in Wirklichkeit alles Aliens. Oder Pseudo-Götter und im Prinzip geht's. Im Endeffekt stellt sich im dritten Teil heraus, dass sich da zwei Götter im Prinzip um die, beziehungsweise Aliens um die, um das Schicksal der Menschheit prügeln und beide sind schon längst tot und,
Also Stargate in billig, oder?
Ja, es ist relativ ähnlich, es ist relativ ähnlich, ja, es, ich meine, sag was du willst, es ist relativ ähnlich zu Stargate.
Nee, ich hab mit dem Teil 1 versucht halt, ne, damals fand ich mega langweilig. Habe ich nur bis zur Hälfte, glaube ich, gespielt. Und jetzt mit. Ich versuch's.
Teil 1 hatte halt dieses Problem, dass du immer dasselbe tust.
Ja. Und dann, jetzt habe ich versucht, so ein bisschen mit Black Flag wieder einzusteigen, weil meine Schwester davon so
begeistert war. Den fand ich bisher auch am besten. Das war auch so auch relativ unverbraucht, so ein bisschen, obwohl das ist so ein bisschen auf die Welle von Pirates of the Caribbean geschwommen ist, aber.
Ja, das einzige, mein größtes Problem mit Black Flag war, dass es ein Assassin's Creed-Spiel war. Weil ich fand, es wäre irgendwie cooler gewesen als einfach Piratenspiel.
Ja, ne, das ist.
Darum mag ich auch in gewisser Weise diese Standalone-Erweiterung ein bisschen sogar noch lieber, die sie rausgebracht haben. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
Ja, mit dem Wander oder wie der hieß.
Wo du quasi ein bisschen einen auf Django Unchained gemacht hast.
Ja.
War noch ziemlich mal. Cool.
Ja. Aber, auch egal. Jedenfalls der neue Teil jetzt, hat jetzt zumindest das Setting von Wikingern.
Und, ja, quasi Wikinger in der Invasion von England, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, und die Engländer sind jetzt quasi die Bösen, drängen jetzt quasi die Wikinger.
Ich meine, Engländer waren oft die Bösen in Assassin's Creed, von daher.
Ja, aber...
ja, könnte damit zu tun haben, dass zumindest historisch sich Engländer sehr gut als Böse eignen, weil, Imperialismus und so, ne?
Ja, also es ist halt, finde ich aber interessant, also, dass man halt dann halt Finger spielt und also aussieht, gibt es jetzt als Neuerung quasi sowas wie Rasenbau, obwohl es das wohl auch schon mal gegeben hat im Assassin's Creed.
Ich meine, technisch gesehen in Assassin's Creed 3 hattest du dieses Homestead, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Du hattest quasi so eine Art Ranch und quasi so ein groß angelegtes Grundstück und du konntest Handel treiben und du konntest andere Leute kennenlernen und die haben dir dann einen Boni für Krams gegeben. Und es war ein cooler Part von Assassin's Creed 3. Es gibt auch viele Parts, die nicht so cool waren, aber...
Ja.
Muss irgendwann die Serie an sich angehen. Das Setting ist cool, aber mit den Wikinger. Aber ich weiß nicht, was hat das, ja, warum mit Assassin's Creed? Weil das eine bekannte Marke ist, weil die das so.
Im Prinzip schon. Ich meine, das ist ja halt das Problem, was Assassin's Creed hat. Sie hatten den dritten Teil, der die Story beendet, und seitdem wussten sie nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Und ich meine, so Sachen wie Black Flag sind ja einfach nur, hey, du bist jetzt bei Ubisoft und testest dieses Spiel. Und ab und zu reden mal Leute etwas darüber, wie Ubisoft in Wirklichkeit den Templern gehört.
Oh, das wäre mal...
Auch wieder kein Witz. Das ist alles in Assassin's Creed mehr oder weniger passiert.
Okay. Wow. Okay.
Ich meine, das musst du den Leuten zugutehalten, sie sind da immerhin ein bisschen selbstironisch.
Ich logge mich mal bei Uplay ein. Ich müsste eigentlich.
Aber quasi die zweiten Teile, also die Ezio-Spiele, kann ich definitiv empfehlen, auch für sich stehend, weil die sind ziemlich cool. Auch wenn ich dem zweiten Teil nie vergeben werde, diese eine Sache, die sehr üblich war für die quasi. Dass die größte Gemeinheit war im DLC-Zeitalter. Ich spoilere es jetzt, weil es hat nicht so wirklich viel mit der Story zu tun. Du bist halt relativ kurz vor Ende, also weit im letzten Drittel des Spiels. Und du hast quasi so eine Art Nebenplot beendet, beziehungsweise halt einen Plot mit einer bekannten historischen Person, die in der Nähe von Venedig rumgehangen hat, blablub. Und du findest heraus, wer der echte Bad Guy ist, an den du dich rächen willst, beziehungsweise an dem Ezio sich rächen will. Und dann ist es irgendwie, wir haben ein Problem in der Simulation und uns fehlt jetzt Kram von der Simulation. Und wenn wir es doch bloß wieder herstellen könnten, aber wir können es nicht herstellen, außer du möchtest uns vielleicht Geld geben für die Erweiterung. Aber jetzt, wenn du das nicht tust, dann springen wir direkt zum Ende und dann bist du am Ende und dann bist du quasi eine Stunde, dann spielst du quasi ein paar Minuten und bist beim letzten Bosskampf.
Okay.
Also sie überspringen einen großen Teil von dem Ende und ich glaube, es passiert auch nichts Interessantes. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie etwas wirklich Wichtiges verpasst, aber es ist halt sehr... Es war halt schon sehr, sehr, sehr anmaßend, irgendwie so zu sagen, unsere Simulation ist kaputt und jetzt springen wir zum Ende, außer du möchtest uns Geld geben.
Das ist sehr vor den Kopf, ja.
Ist das in der Deluxe-Edition mit dabei?
Ich gehe davon aus, wenn du heutzutage Assassin's Creed 2 kaufst, dass das alles mit dabei ist.
Okay. Oh, apropos kaufen, habt ihr gesehen, wie viele Editionen es wieder gibt?
Oh, bitte nicht.
Das hasse ich bei den Spielen. Ich meine jetzt nicht, dass ich...
Meinst du jetzt von Valhalla oder meinst du von Assassin's Creed 2?
Valhalla.
Von allen.
Valhalla, ja. nicht, dass es mich wundert, aber ja. Ja, da gibt's was kriegst du denn diesmal? Wie viel? Ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert. Aber was mich dann immer interessiert, wie viel kostet die teuerste Version und was ist das Bekloppte, was du dazu bekommst?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also ich weiß, also die teuerste Edition dürfte wahrscheinlich die Collectors Edition sein. Da ist nämlich eine Figur dabei, einem Wikinger.
Ah, okay.
Dann gibt es eine Edition, was hieß Gold Edition, da war, glaube ich, dann der Season Pass dabei. Dann gab es noch irgendeine bestimmte XY-Edition, ich weiß, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man wieder so eine, ich meine, das ist, glaube ich, bei jedem Assassin's Creed-Teil, dass man da so eine Tabelle anlegen muss, um zu gucken, was man in welcher Edition kriegt.
Das meiste. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, bei Assassin's Creed und Ubisoft geht's noch so, weil das ist auch wieder was man Ubisoft zugutehalten muss. Da weiß man relativ, was man bekommt. Und die Angebote, die Ubisoft so hatte bei den letzten paar Teilen, bei den DLCs, waren auch relativ eindeutig und waren eigentlich immer, es ist eine gewisse Größe. Also wenn du dich ein bisschen darüber informierst, wie es bei den Origins-Spielen, also bei Origins und Odyssey war, denke ich, kannst du auch relativ eine kluge Entscheidung treffen, was die richtige Version für dich ist. Andererseits, ich habe mir Odyssey in der Edition mit dem Season Pass geholt, nur um zu merken, dass ich Odyssey nicht mochte.
Ah, super. Ist das so bescheuert, dass die, wenn man zum Beispiel eine Edition holt, dass man irgendwo es nicht kriegt, was in der anderen Edition ist? Weil das wäre
ja. Ich meine, so waren da teilweise auch mit Konsolenexklusivität oder so. Es gibt immer irgendwie ein, zwei Missionen, die du nicht bekommst. Aber fairerweise, die sind wie alle, wie das immer war, alle Sachen. Seit, keine Ahnung, seit Deus Ex Human Revolution kann ich mich erinnern, da war es ein besonderer Fall, wo ich extra Vorbesteller-Boni mitholen wollte, nur um zu merken, die Mission ist nicht interessant.
Ja. Bei Mankind Divided oder bei Human Revolution?
Bei Human Revolution, weil da gab es eine Mission mit einem meiner Lieblingscharaktere aus dem Deus Ex-Universum, der sonst nicht vorkommt. Aber die Mission ist nicht interessant.
Ich kann mich noch irgendwas erinnern, ja, war irgendwas, ja.
Ja, aber steht ihr denn, würdet ihr das Spiel jetzt vorbestellen? Wahrscheinlich sowieso nicht, aber nee. Würdet ihr einen Kauf in Betracht ziehen?
Nachdem mir Odyssey überraschenderweise nicht so richtig gefallen hat und ich jetzt das Wikinger-Setting nicht wahnsinnig interessant finde, bei mir mal nicht.
Ich muss die ersten 5, 6 noch durchspielen, damit ich da überhaupt irgendwas...
Ich mein, glaub mir, es ist super egal. Es ist super, ja. Super egal. Du musst keinen... bis auf Assassin's Creed 3 ist es egal, ob du ein anderes Assassin's Creed gespielt hast.
Okay.
Ja, ich meine, der ganze Quatsch mit Templar Ubisoft und mit Stargate-Kram ist sehr nebenbei.
Ach so.
Im Sinne von, du kannst 10, 20, du kannst manchmal 30 Stunden spielen, ohne dass das Spiel erwähnt, dass es diese Story gibt.
Ja, ich erinnere mich bei Black Flag, das ist ja, ich habe ja nur 2 Spiele gespielt, in den zweiten Teil und Black Flag. Und bei Black Flag gab es, glaube ich, insgesamt hat man, glaube ich, eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde gespielt in der Realwelt, sag ich mal. Was?
Ja, ich habe, Odyssey habe ich nie zu Ende gespielt, aber ich habe es relativ weit gespielt, was ein Grund ist, warum ich es nicht mochte. Ich habe auch mal in einem früheren Podcast darüber geredet, aber ich kann nicht sagen, wie lange es her ist. Da bist du 15 Minuten am Anfang in der realen Welt und dann bis ich mit dem Spiel aufgehört habe, kam nie wieder eine Sequenz in der realen Welt. Und das waren 30 oder 40 Stunden.
Und wofür bauen die das überhaupt denn ein?
Weil das Ding war vom ersten Assassin's Creed.
Ja,
okay. Ja. Ich meine, mit von allem, was ich mitbekommen habe, mit Origins und Odyssey, ist es wieder ein bisschen interessanter geworden. Aber zwischen dem dritten Teil und Origins gab es eine lange Phase, wo es einfach nur da war, damit es da ist.
Okay. Wie Es soll jetzt eigentlich noch Skull and Bones kommen, also richtiges Piratenspiel nach dem Black Flag, das
ich meine, ich schätze, selbe Frage gilt für Watch Dogs.
Ah, ne? Kommt das eigentlich? Ich meine, die wollten das dann gleichzeitig? Ich meine, das Watch Dogs ist ja auch nichts.
Mein Watch Dogs hätte ja schon rauskommen sollen, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es gleichzeitig rausbringen wollten.
Ja.
Vielleicht kommt es jetzt noch. Ich meine, selbst wenn es jetzt irgendwie im Herbst kommt, dann wären es immer noch irgendwie 6 Monate verschoben worden. Aber angesichts dessen, wie wenig man davon hört, genauso haben sie ja noch Gods and Monsters, was sie einmal angekündigt hatten.
Ach ja.
Dieses sehr Breath of the Wild-artige. Mhm.
Hab auch nichts davon gehört.
Was auch zugegebenermaßen ziemlich cool aussah, aber dann hat man auch nie wieder was von gehört. Ich schätze, die meisten Sachen werden noch irgendwie kommen.
Watchdog wird sicherlich noch kommen. Das ist für Ubisoft ja auch noch eine große Marke. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht verschieben, um Assassin's Creed so ein bisschen den Weg zu machen. Dann kommt das vielleicht erst nächstes Jahr oder so.
Die hat ja Desaster mit Ghost Recon und mit dem letzten Hiss the Wildlands. Nein, ne? Doch.
Nee, Wildlands. Wildlands war der davor. Der war noch relativ erfolgreich. Wie hieß der danach?
Letzten Ghost Recon.
Ich weiß nicht, was das war, aber ich weiß nicht mehr, wie der Name war.
The Division.
Das, wo du irgendwie quasi auf der geheimen Insel von Mark Zuckerberg rumrennst.
Ja, die wollten auf jeden Fall mehr Zeit sich lassen für die Spiele und dann anstelle von der ganzen Zeit so das Gleiche jetzt rauszubringen, wollen die wieder.
Und ich meine, das ist fair.
Ja, das wäre auch
okay. Ich meine, sowohl das Gute als auch das Schlechte bei Ubisoft in den letzten Jahren war halt, sie haben irgendwie sehr mittelmäßige Spiele rausgebracht, aber dann haben sie sehr viele Gratis-Updates gemacht und dann waren die Spiele im Endeffekt ziemlich gut hinterher.
Aber das Problem ist, nach dem Shitstorm am Anfang geht das Spiel dann irgendwann mal halt
verloren. Ne? Einzige Ausnahme war Rainbow Six.
Ja.
Naja, und The Division hat immer hinterher mehr Fans, als anfangs Leute zugeben wollen, aber
ja, am Anfang war es schlimm.
Ja. Ah, aber die Frage ist ja doch noch, kommt denn jetzt dann Assassin's Creed? Ich meine, es wird ja ein PlayStation, beziehungsweise ein aktuelles Gen-Titel und Next-Gen-Titel, soweit ich mitbekommen habe. Also ein Cross-Gen-Titel, richtig?
Ja. Genauso wie Black Flag, wo wir schon dabei sind.
Stimmt, das war ja auch so ein Titel, ja, richtig. Nee, warte mal. Ja. Doch.
Nee, Black Flag ist auch auf der 360 und der PS3 rausgekommen.
Welcher Titel war das nochmal, wo es so ein Exklusiv für die 360 und PlayStation 3?
Das war Assassin's Creed Rogue. Das kam nach Black Flag raus.
Ah, okay, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich hab den Überblick über die ganzen Teile verloren.
Unity war danach, ne? Irgendwie sowas.
Unity war danach.
Unity
ja.
kam noch mal ein Stück später. Das war das erste, was dann nur auf Next-Gen-Konsolen war.
Das französische Desaster.
Genau,
Ja. Was eine ziemlich coole Idee war, aber dann war die Technik Schrott.
Ich bin mal gespannt, wie das dann halt da läuft.
Ich finde es lustig, Unity ist, glaube ich, bis heute noch für PCs ein Benchmark, weil es extrem CPU-lastig ist.
Ei.
Ja, mal gucken. Du hattest ja, darüber wollte ich auch sprechen, über das Smart Delivery. Du hattest ja vorhin schon über jetzt Gears 5 gesprochen. Das bekommt ja für die Xbox Series X ein großes Update.
Mhm.
Ist das dann quasi sowas wie Smart Delivery, weil dann das...
In dem Fall nicht wirklich, aber es ist relativ ähnlich. Ich meine, es ist mehr oder weniger dasselbe. Sie sagen halt einfach quasi, du kaufst ein Spiel und dann kannst du es auf der Xbox One oder auf der Xbox Series X spielen und das sind technisch gesehen unterschiedliche Versionen, aber es ist halt egal, weil
Speicherstände werden auch geteilt, ne?
Das hatten die auch.
Gehe ich fast von aus, ja.
Ja, die hatten, das hat einen eigenen Namen, also es ist jetzt nicht, das eine war Smart Delivery und das war andere.
Genau. Ja gut, die Sache bei Smart Delivery ist hauptsächlich dieses Versprechen halt,
das Spiel zu kriegen.
Du kaufst das Spiel und du kannst es kostenlos auf der jeweils anderen Konsole spielen, für das du es nicht kaufst. Beziehungsweise du kaufst halt nur eine Version und dann läuft es auf der Xbox One oder auf der Xbox Series X. Wer natürlich nicht mitspielt, ist EA. Die haben gesagt, die machen zwar dasselbe mit Madden, wenn das dann rauskommt, aber nur zeitlich begrenzt.
Ja, in einem gewissen Zeitraum gekauft haben und du musst dieses die andere Version in einem gewissen Zeitraum dann runtergeladen haben.
Genau.
Ich meine, da kann ich einerseits verstehen, andererseits ist natürlich auch wieder ein bisschen.
Ich meine, ich kann es doppelt nicht verstehen bei EA, insbesondere wenn sie das bei so Sachen wie Madden sagen.
Ja gut.
Ich meine, die Leute kaufen es eh jedes Jahr.
Das ist richtig. Und das
müssen
ist ja
sich, ich finde, die müssen sich nicht darum Gedanken machen, dass oh nein, jemand versehentlich im Jahre 2025 Madden 2021 gratis spielen kann.
Ja, das ist. Wie sind eigentlich die Zeiträume, wo man das kaufen kann? Also, wo man es kaufen muss und wie man es eingelöst haben muss, weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ja. Müsste ich nachsehen, aber ich meine, es wären 6 Monate.
Also der einzige Grund, wo ich es halt natürlich verstehen kann, warum man das zeitlich begrenzen ist, weil der Preisverfall von Xbox One-Spielen wird natürlich in der neuen Generation dann, das heißt, irgendeiner kauft sich das Spiel von der Grabbelkiste für 5 Euro, legt es dann ein und kriegt dann eine neue Version, die dann wahrscheinlich dann 15 oder 20 Euro kosten würde, warum man das dann halt zeitlich begrenzt. Mhm. Andererseits ist es natürlich wieder für den
Übrigens dasselbe sehe ich gerade auch für FIFA. Die von Madden halt redet man halt nur, weil Amerikaner interessieren sich nicht für Fußball.
Und ja, wahrscheinlich ein bisschen so Support an alten.
Oh, wow, wow. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich sehe es gerade. Ist ein ziemlich kurzer Zeitraum. Du musst Madden, beziehungsweise gehe ich mal fest davon aus, dann auch FIFA, bis zum 31. Dezember 2020 erworben haben. Also quasi bis zum Ende des Jahres.
Okay.
Und dann musst du bis zum 31. März 2021 es mal auf der Xbox Series X spielen.
Okay, das ist echt kurz. Das ist, vor allem, weil wir noch gar nicht wissen, wann die neuen Konsolen kommen, ne? Stell dir vor, die Konsolen werden verschoben.
Sie haben gesagt, also sie haben jetzt auch noch mal im Nachhinein gesagt, also die Xbox One kommt definitiv dieses Jahr. Xbox Series X, Entschuldigung.
Ja, gut, okay.
Namen sind schwierig und soweit ich weiß, bei der PlayStation 5 wurde bisher noch nichts Gegenteiliges gesagt und ich weiß nicht, ob wir mal privat drüber geredet haben oder in einem Podcast, aber ich gehe mal fest davon aus, angesichts dessen, wie lange die Vorhaltezeiten sind, bis eine Konsole in Anführungsstrichen final sein muss, also fertig gebaut werden muss und wie lange die Produktionskette bei Konsolen ist, ist davon auszugehen, dass beide dieses Jahr noch rauskommen, unabhängig davon, dass viel jetzt zwischendurch passiert ist. Das Einzige, was sein kann, was dann auch wieder interessant wäre für die Sache, ist, es kann sein, dass die Stückzahl sehr begrenzt ist.
Stimmt, ja.
Das haben die angekündigt, das soll geringfügig ausfallen als bei der letzten Generation beim Start, ne?
Ja, das hat ja und da war es schon zumindest bei der PS4 sehr wenig. Mhm. Bei der Xbox One eventuell auch, nur bei der Xbox One wollte am Anfang diese keiner kaufen.
Ja, das ist ja, aber dieses mal gucken, ob dann Sony was Ähnliches macht, die Delivery. Wir hatten ja sowas mal mit der, was war bei der PlayStation 3 und der Vita, oder?
Ja, Crossplay.
Da muss man ein Spiel trotzdem getrennt erwerben, soweit ich weiß, ne?
Und das wurde auch, stimmt, es gibt zwei verschiedene Sachen, es gibt Crossplay und Crossbuy.
Crossbuy, genau, Crossbuy. Da kaufst du das für eine Plattform, kriegst du genau.
Das war auf jeden Fall bei World of Final Fantasy, dass man halt auf der PS Vita spielen konnte, ne? Speichern, synchronisieren und dann auf der PlayStation 4, wenn man das Spiel hatte, dann
weiter. Das gab es da sehr häufig, dieses Crossplay. Da, World of Final Fantasy sehr toll.
Und die meisten Sachen waren auch Crossbuy, aber nicht alle.
Ja,
und ich meine, das ist halt die Sache genauso, Ich habe schon wieder vergessen, wie das jetzt für die Xbox heißt. Ich wollte sagen Play Anywhere, aber das stimmt nicht. Play Anywhere ist die Sache, wo du Xbox-Spiele gleichzeitig auch auf dem PC spielen kannst und sie nur einmal kaufen musst. Wovon ich mal davon ausgehe, dass die meisten Smart-Delivery-Spiele auch Play Anywhere sind. Aber im Endeffekt sind das alles hauptsächlich Namen und sie können halt Xbox kann es jetzt halt nicht Cross-Buy nennen, weil PlayStation die ganze Zeit Cross-Buy gesagt hat und
Ist ja auch egal. Mal gucken, welche Hersteller da über mitmachen. Ich denke mal, Ubisoft macht da mit. Ich glaube, das mit Assassin's Creed, das war ja, glaube ich, auch so ein, der auch dieses Smart-Delivery unterstützt, richtig? Das jetzt
nicht ich glaube schon. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr richtig dran erinnert. Cyberpunk soll es definitiv, das haben sie quasi schon angekündigt vor dem Smart Delivery Programm.
Ja, das ist ja so ein bisschen der große Werbeträger jetzt so von Microsoft. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Limited Edition mit Cyberpunk Design dergleichen.
Ja, aber halt die Xbox Series X mit dem Limited Edition Design, was irgendwie so, ist jetzt doch ein bisschen zu spät dafür, weil hübsch ist es. Ich habe mir auch den Controller geholt.
Den Limited Edition. Der Vorteil ist, ne, wenn man keine neue Konsole kriegt, kann man immer noch auf der alten spielen weiter, bis das lieferbar ist oder so. Irgendwann, bis man das upgraden will.
Klar. Und das ist auch quasi Teil von der Strategie, insbesondere bei Microsoft, weil Microsoft interessiert sich nicht mehr wirklich für Plattformen. Microsoft interessiert sich dafür, dass du bei denen spielst. Egal, wo du spielst. Ob es PC ist, ob es Xbox One ist, ist denen egal. Idealerweise kaufst du Game Pass.
Das ist praktisch so wie mit der Steam-Bibliothek, wenn ich jetzt auch von Windows 7 auf Windows 10 umgestiegen bin.
Die ich Bibliothek glaub, da ist da.
Naja gut, da würde ich sagen, ist es noch ein bisschen anders, weil PC geht man eigentlich fest davon aus, dass die abwärtskompatibel sind. Das war ja so immer der Vorteil, aber...
Ja gut, die Architektur bleibt ja gleich halt bei Konsolen jetzt. Ne? Auch
X86er
und gut ist. Eine Erleichterung für viele Entwickler.
Ja. Mal schauen. Habt ihr jetzt eigentlich noch, fandet ihr jetzt irgendeinen Titel noch besonders erwähnenswert von der...
Ich meine, interessant nicht, aber erwähnenswert war der Wandpenis.
Wandpenis?
Scorn. Scorn hieß das Spiel. Halt alles HR Giga inspiriert, aber halt sehr hart auf die mehr sexuelleren Bilder ausgestanden. Und es gab halt einen Wandpenis mit weißer Flüssigkeit, die raustropft und
ich glaube, das haben diese vor 4-5 Jahren angekündigt. Bislang immer.
Ja. Und ich glaube, bis heute weiß auch niemand, was das für ein Spiel ist, weil sie nie irgendwie gezeigt haben, was das für ein Spiel ist.
Ja. Das wissen die Entwickler selbst nicht wahrscheinlich.
Ein Spielekunst halt, ne?
Vielleicht. Wer weiß.
Ja, ne? Also ich,
Es gab eine spielbare Demo vor ein paar Jahren. Das war Shooter-Mechanik, Walking-Simulator und ein bisschen irgendwas machen. Also mehr war in der Demo auch nicht.
Okay.
Von Scorn gab es eine Demo auf jeden Fall.
Echt? Ja, gut.
Das ist schon länger her, weil deshalb weiß das keiner einfach. fast drei Jahre her. Alpha-Demo war das.
Ja, dann gab es noch so einen Weltraum-Shooter, der cool aussah. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht an den Namen erinnern, weil ich mich heute sehr schlecht an Namen erinnern kann.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, welchen du meinst, Weltraum.
Aber du fliegst im Weltraum rum. Und das ist von Focus Interactive gepublished. Ich kann ja mal nachgucken.
ja, mal gucken. Anton, hast du noch irgendwie was Interessantes da gesehen in der Übertragung?
Ich habe mir die gar nicht angeguckt. Ich habe mir die Videos, die ich angepostet habe, angeguckt.
Jeder Spieler scheint auch für den PC, das müsste doch für dich
gehen. Na gut, ich habe so gut wie alle gepostet.
Ja.
Also, bis auf Bandai Namco bringt irgendein Anime-Spiel raus, was der Anime aussieht.
Scarlet?
Johansson?
Ja, Scarlett irgendwas. Scarlett Johansson.
Also das heißt,
hier ist jetzt auch ein Videospiel, sie kann das.
Ich finde es derzeit viel spannender, dass Mafia 1 Remake rauskommt im August.
Ach ja, ja, da hatten wir, glaube ich, auch.
Ja gut, das gehört jetzt nicht zu den Ankündigungen von dem.
Nee, aber voll lustig.
Ja,
aber ist durch Microsoft Store geleakt.
Das Eternal Scarlet? Eternal Scarlet hieß das, glaube ich. Obwohl, die Eternal Scarlet...
Das klingt richtig, das klingt richtig.
Wenn ich jetzt danach suche, sehe ich irgendwie ein Handyspiel.
Scarlet Nexus.
Oh, das klingt richtiger.
Ja.
Ich habe ein bisschen hochgescrollt im Chat.
Ja. Scarlet Nexus. Das sah so ein bisschen nach so eine Mischung aus, wie hieß das eine Spiel und das andere Spiel?
Code Vein?
Code Vein und Astral Chain, so eine Mischung daraus sah das so ein bisschen aus.
Das hat mich extrem an Code Vein erinnert und hat mich extrem daran erinnert, wie sich niemand mehr für Code Vein interessiert hat, als es rauskam.
Ja, es war auch irgendwie, weiß nicht. Ich meine, technisch ist keine schlechte Idee, so eine Art Dark Souls mit Anime-Figuren zu machen, aber naja, hierzulande kommt das halt nicht sonderlich gut an. Ich glaube in Japan.
Ja, aber ich glaube, das kam auch in Japan nicht so toll an.
Ja, mal gucken, wenn halt jetzt Scarlet Nexus wird. Meine Güte.
Sonst hat der Lukas.
Ja, ansonsten. Wie bitte?
Lukas hat wegen Dinosauriern so einen Shooter erwähnt. Das
stimmt, es gab irgendeinen Dinosaurier-Shooter, der sehr langweilig aussah. Von daher, da nehme ich es jetzt nicht übel, dass ich den Namen vergessen habe. eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist Yakuza 7.
Richtig,
genau. Wurde noch gezeigt. Und wurde quasi damit bestätigt, dass es zumindest für die Xbox Series X rauskommt. Ich gehe mal davon aus, dann auch für die PS5.
Ah, mit Sicherheit.
Einerseits cool, andererseits irgendwie auch egal.
Ah, ich werde es für die PS4.
Weil ich meine, Yakuza 7 ist raus. Es ist ein Spiel, was raus ist. Und ich habe die Demo gespielt und es sieht nicht schlecht aus, aber du brauchst auch keine Next-Gen-Konsole dafür.
Vor allen Dingen, weil die Kämpfe.
Andererseits, da ich vorhabe, mir die Xbox Series X wahrscheinlich vor der PS5 zu holen, solange sie bei der PS5 nicht mal irgendwie ein gutes Argument dafür liefern, es zum Start zu kaufen, werde ich dann tatsächlich vielleicht mal bei Yakuza auf Xbox umstellen.
Bei PS5 fand ich bislang wegen, die haben zwar nur wegen Audio, wie die Audio realisieren wollen, also was da soundtechnisch
überhaupt. Kann ja an Spielen.
Ja, was aber die Xbox Series X auch macht.
Ja.
Vielleicht nicht so gut, aber sie haben auch gesagt, dass sie Audiokrams machen wollen.
Mal gucken. Ich bin bislang so eher gespannt auf die Next, also nur wegen den Chips, DNA-2 von AMD, was drinsteckt.
Ich bin mal gespannt, was das.
Raytracing hat noch kein einziges Zeigematerial irgendwie gehabt, ne? Also richtiges. Die haben nur, ja,
Raytracing-Unterstützung und bla. Keine Ahnung, sie haben halt gesagt, bei Xbox haben sie halt gesagt, weil Minecraft gehört ja zu Microsoft inzwischen, dass diese Raytracing-Version von Minecraft dann auch für Xbox Series X kommen wird.
Ist das nicht, aber, also auf dem PC ist das RTX derzeit, ne? Also Nvidia-exklusiv basiert, ne?
Ja, aber nur weil es keine Alternative gibt.
Okay.
Außer du machst quasi softwarebasiertes Raytracing, was auf so gut wie keiner Grafikkarte läuft.
Ist halt die Frage, was die am Ende machen. Und AMD macht in letzter Zeit richtig, die verraten gar nichts. Kurz vor dem Scheidungstermin erst. Mal gucken. Also das wäre interessant einfach.
Mal schauen. Ja, Sony hat ja bisher noch so eigentlich kein Spiel angekündigt bisher. Ich weiß es gar nicht genau.
Ich muss mal überlegen. Was interessant ist, darüber bekommen wir gleich wahrscheinlich mehr drüber zu sprechen, aber indirekt kommen wir darüber zu sprechen, aber Fortnite wird für beide Konsolen zum Launch erscheinen.
Oh, super. Eigentlich wollte ich ja mit meiner Frage so eine Art Leitung machen auf das State of Play von Sony.
Ja, beziehungsweise wollten wir nicht erst einen Übergang machen zu Unreal Engine 5, was quasi das einzige, was zumindest spielbares Material von der PS5 ist, auch wenn es kein Spiel ist.
Richtig, stimmt. Ja, stimmt.
Das aber eine Tech-Demo, die spielbar ist und wenn sie clever sind, dann bringen sie es auch raus. Ja, also, oder vielleicht auch nicht, weil da gab es ein paar Sachen, aber gut.
Als Tomb Raider
Nachfolger.
Tomb Raider aus. Ja, gut, wenn Lara Croft wie eines von diesen japanischen Eichhörnchen anfängt zu fliegen, wäre das, glaube ich, nicht so richtig fürs so, Franchise passend.
Oder Horizon Zero Dawn 2.
Ja, gut.
Du listest eigentlich nur Action Adventures mit weiblichen Protagonisten auf.
Ja. Mit ein paar Felsen und ja.
Ja, halt, das Spiel hat mich auch total an Heavy Metal Factor erinnert.
Nein. Aber mich hat es tatsächlich ziemlich angesprochen, muss ich sagen. Also mir hat's, also wenn es jetzt ein richtiges spielbares Spiel wäre, also bis auf das Ende, das hat mir jetzt auch nicht gefallen, dieses Rumfliegen und keine Ahnung, aber diese Kletterpassagen, diese alten
Ruinen. Ich fand das Rumfliegen sah auch cool aus.
Ja.
Just Cause.
Wenn das als Spiel kommt, ich würde es halt im Auge behalten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es direkt kaufen würde. Man muss ja noch irgendwas drumherum bauen oder so. Müsste schon irgendwie interessant sein. Aber so haben die erstmal da nichts verkehrt gemacht. Es sah sehr interessant aus. Also, wenn es ein Spiel wäre. Aber es war vielleicht erzählen wir mal kurz für die Leute, die das jetzt nicht gesehen haben. Das war halt so eine Art Tech-Demo von der Unreal Engine 5. Das hatten die auch.
Genau.
Unreal Engine 4 gemacht, da erinnern wir uns vor ein paar Jährchen, da war ja das mit Java-Dings und
ja, der Unterschied ist diesmal sind sie halt sehr aggressiv darauf gegangen, um zu sagen, das ist auch wirklich etwas, was technisch gesehen ein Spiel sein könnte.
Genau.
Weil es war spielbar und es sah auch so aus, als würde es gespielt.
Es sah natürlich sehr
durchtrainiert gespielt, ich habe jetzt keinen Grund zu zweifeln, dass sie gesagt haben, das ist etwas, was auf der PS5 so läuft.
Also es hat jetzt auch nicht so den Quantensprung, Leute. Ich meine, es sah sehr, sehr gut aus.
Interessant war auch das Beleuchtungssystem. Die haben wieder also eigenes praktisch, so Engine-eigenes System und kein proprietäres von Nvidia.
Ja, das hatten die ja auch noch gezeigt, dass sie das so mit verschiedenen, also wo die einfach mal quasi in Echtzeit gezeigt haben, wie die Beleuchtung geändert haben. Da gab es, ein Video, da haben die dann noch ein paar Sachen erklärt und so weiter. Das fand ich sehr interessant.
Ja, Lumen heißt das. Das ist im Prinzip deren Engine-basierte Lösung, die nicht Raytracing ist, aber quasi dasselbe macht, also quasi indirekte Lichtreflektionen.
Und das lief auf einem AMD-Chip auf der PS5.
Das war ja so, dass das deswegen dann plötzlich dann viele aufgeschrien haben, so, ach, das ist ja doch mal hier ein etwas Spielbares auf der PlayStation 5. Aber viele ist es jetzt auch nicht.
Es ist halt, es ist quasi kein Spiel. Also es ist, wie gesagt, ich würde mich eventuell nicht wundern, wenn Epic die Demo, wenn die PS5 erscheint, das quasi so als Demo irgendwie kostenlos rausbringen. Aber es ist halt nur das, was man gesehen hat.
Apropos kostenlos, Entwickler dürften die Engine dann auch, sofern sie nicht einen Umsatz von ab einer Million, Dollar oder Euro? Dollar, ne?
Dollar.
Da nicht massen viel Umsatz machen. Kostenlos.
Du bist jetzt gerade ein wenig gestorben, aber ich denke, du wolltest sagen, dass es quasi nicht, dass sie keine Lizenzgebühren für bezahlen müssen.
Nicht gestorben. Hört man mich?
Jetzt höre ich dich wieder.
Oh, okay, gut. Komisch. War ich wohl eben weg. Das ist vielleicht jetzt irgendwas vorbeigefahren. Ich weiß nicht, was man von mir dann noch gehört hatte. Naja, aber gut, das wollte ich halt sagen, dass man das Indie-Entwickler dann halt bis zu einem bestimmten Umsatz das Ding kostenlos nutzen können.
Ja. Finde ich irgendwie cool. Wie die Unreal Engine 4 im Moment.
Ja, genau, richtig.
Was mich dann auch hoffen lässt, dass dann auch die Engine Tools und so gratis rausbringen, wie sie es bei der 4 gemacht haben. Sodass jeder ein bisschen damit rumspielen kann.
Wahrscheinlich nur keinen Support dann für die Leute geben. Dann
ja gut, gehe ich von aus, ja.
Ist auch wahrscheinlich für die, die das dann lizenzieren, nicht mit Geld und so. Sehr schön. Wollt ihr noch irgendwas zu der Engine sagen, zu der Präsentation oder dergleichen?
Ja, ich meine, was halt interessant war, was eh so ein Thema ist, wo ich Leute nicht ganz verstehe, das war auch so ein bisschen Aufreger bei der Xbox-Präsentation, wo sie dann hinterher gesagt haben, Assassin's Creed Valhalla wird in 4K mit 30 FPS laufen.
So,
aber ja, irgendwelche Leute haben dann jemanden von der Technikabteilung von Xbox, Evan Greenberg, war es, glaube ich, falsch verstanden, dass irgendwie das Minimum wäre, dass alle Spiele mit 4K und 60 FPS laufen werden.
Der hat sich halt falsch ausgedrückt.
Er hat halt irgendwie gefragt, er wurde halt irgendwie gefragt und er hat dann gesagt, quasi, der Output der Xbox Series X ist 60 FPS und bis zu 120 FPS.
Ja, der.
Das war noch ein anderes Spiel von der Präsentation. Dirt 5 wird rauskommen mit 120 FPS.
Meint ihr Herz oder FPS? Oder?
Aaron Greenberg meinte Herz, was technisch gesehen. Was technisch gesehen auf einer Hardware-Seite ja in vielerlei Hinsicht dasselbe ist, aber spieletechnisch heißt das nicht, dass alle Sachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die aktuellen Konsolen auch alle nicht mit 30 Hertz ausgegeben werden. Dass es auch, glaube ich, keinen 30-Hertz-Modus gibt.
Die Unreal Engine Demo, die lief ja auch nur mit WQ HD 30 FPS.
Ja, genau. Das, darauf wollte ich halt zu sprechen kommen. Kurz nochmal zurück, da gab es dann halt irgendwie diesen Aufreger von wegen, jetzt sind doch nicht alle Spiele auf der Xbox Series X in 4K 60 und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, habt ihr das jetzt wirklich erwartet?
Also,
ich meine, vielleicht ist es jetzt, vielleicht ist es auch, vielleicht hängt es auch ein bisschen bei mir damit zusammen, dass ich da ein Veteran bin und mich noch erinnern kann, dass sie auch mal bei der PlayStation 3 gesagt haben, dass alle Spiele in 1080p laufen würden. Und im Endeffekt liefen, glaube ich, ein Dutzend in 1080p, also in Full HD. Und wenn man sich halt mal PC-Benchmarks ansieht von aktuellen Spielen, also quasi aktuelle Spiele, die dann natürlich auch auf der Xbox One und auf der PS4 erscheinen, wie zum Beispiel Metro Exodus oder so, wenn die dann halt getestet werden mit 4K 60 auf irgendwie den höchsten, den besten kommerziell verfügbaren Grafikkarten, kriegen die das gerade so bis nicht hin, zumindest nicht in den Qualitäten, die dann auch die Entwickler quasi als Standard sehen wollen, mindestens als Mindeststandard. Und das war eigentlich eh immer unrealistisch. Und Epic hat es nicht direkt gesagt, aber Digital Foundry hatte mit Epic über die Demo noch gesprochen und hatten da ein bisschen mehr Eingabe zu. Und tatsächlich, diese Unreal Engine 5 Demo lief weder in 4K noch in 60 FPS auf der PS5. War, glaube ich, 1440p, wie du sagst, Anton, das, was als WQHD bekannt ist, was es hauptsächlich bei Monitoren viel gibt, und dann halt quasi abgescaled auf 4K mit, ich glaube, Checkerboarding, so ähnlich wie das viele PS4-Spiele machen, und halt mit 30 FPS, was meiner Meinung nach keine Überraschung ist, meiner Meinung nach auch kein Riesendrama.
Also es ist ja.
Ich verstehe nur hauptsächlich nicht, warum es da irgendwelche Unkenrufe gab. Ich weiß nicht, wer da gemeint hat.
Mir persönlich ging es nur um Marketing zum Beispiel, sorry. Also das war, wenn man sagt, 4K nativ ist eigentlich nur Output vom Bildschirm. Ne? Also,
das war halt irgendwie die Antwort auf einen Tweet. Das war keine offizielle Presseerklärung und nix. Ja. Das war natürlich doof kommuniziert. Da will ich nichts sagen. Aber
ich
kann mich nicht daran erinnern, also ich hatte dann auch nachgeprüft zu haben, Microsoft und Sony, davon mal abgesehen, haben beide nie Versprechungen gemacht darüber.
Ja.
Muss bedenken,
dass alle Spiele
kleine APU immer noch ist. Ne? Das ist praktisch. Ja. Die muss noch stromsparsam sein halt. Ne? Und das ist,
wenn man ja, sagt, ja gut. Ich meine, darüber hat glaube ich Marc und ich mal gesprochen. Das ist ja das Interessante bei das ist quasi der meiner Meinung nach einzige interessante Unterschied zwischen der PS5 und der Xbox Series X. Die Xbox Series X ist halt darauf getunt, dass die APU die ganze Zeit unter Volllast laufen wird. Darum ist das Ding halt auch so riesig, weil da ein riesiger Kühler drin ist. Und bei der PS5 diese Mark Cerny-Präsentation, die im März rauskam, ja, die eigentlich zur CES hätte rauskommen sollen, da haben sie halt viel darüber geredet, wie die APU von der PS5 halt extrem variabel ist mit quasi Runter- und Hochscalen und Geschwindigkeitskontingent und so.
Die machen einfach Thermal Throttling und dann mit dynamischer Auflösung, alles klar. Nee, das ist so viel Marketing-Bullshit, was da abgeht. Das ist
unglaublich. Ja.
Okay.
Nur kurz noch was sagen zu der Ausführung von wegen dem gleich mit die Zuhörer, die dann sagen, ah ja, das kannst du ja so nicht machen. Bei den, Jan, du sagtest ja, dass sie hier, wenn jetzt die Sache bei der besten kommerziell verfügbaren Grafikkarte, wenn das Probleme gibt. Man kann immer schwierig Konsolenhardware mit PC-Hardware vergleichen, weil die ja die Spiele sind ja dann immer optimiert und entsprechend umgesetzt und das.
Ich meine, ja, das ist absolut richtig. Ja. Aber gleichzeitig kann man sie insoweit vergleichen, dass du die harten Werte hast und die harten Werte sind halt keine Sachen, die irgendwie jetzt mit irgendwelchen Threadripper CPUs oder selbst mit quasi jetzt einer 2080 Ti vergleichbar sind.
Ja, ich wollte das jetzt auch nur sagen, damit jetzt keine komischen E-Mails bekommen, die sagen, aber hey, das habt ihr hier so gesagt und
welche?
Ja. Für dich an, Kevin.
Für mich persönlich mit dir. Schickt.
Ja,
ich bin gespannt. Also, ich komme auf die technische Ebene uns begeben.
Ja, bei Beschwerden und Lobeshünden gerne eine E-Mail an.
Ja, wir können sehr gerne diskutieren, wenn mir auch jemand findet. Wenn mir auch jemand von irgendwer eine Versprechung findet, dass nächste Generation 4K60 ist. Wie gesagt, ich habe da recherchiert und nein. Auch wenn es natürlich, Marketing ist natürlich immer so ein bisschen sich sehr diplomatisch auszudrücken.
Ja.
Also im Grunde ist es ja so, dass die Konsolen werden das können. Die Spielehersteller machen es aber nicht, weil sie es
Ja.
Aber Filme laufen in nativen 4K.
Au.
Nee, ich denke auch fairerweise gleichzeitig, dass wir auch viele Spiele mit 4K60 sehen werden. Mhm. Insbesondere, weil es in dieser Konsolengeneration zumindest mit den Zwischenkonsolen ein paar 4K60 Spiele gab. Aber es wird kein Standard sein und wie dann auch Microsoft hinterher gesagt hat, was dann natürlich auch logisch ist, ist es den Entwicklern überlassen, wie sie es machen.
Ja,
und wenn denen andere Sachen wichtiger sind, was es halt meistens ist, quasi von der optischen Qualität her, dann ist das halt so.
Ja, das zeigt halt wieder Unreal Engine, was so sich weiterentwickelt. Ne? Also Grafik macht ja auch Sprünge halt zwischendurch. Jetzt kleinere wegen der Hardwareentwicklung an sich, der ein bisschen langsamer voranschreitet, aber
wir sind ja jetzt halt auch, ich glaube, das wird oft immer von vielen Leuten gesagt, aber wir sind natürlich auch auf einem Plateau angekommen, wo wir einerseits jetzt auf einem Level sind, wo eigentlich so ziemlich alle Spiele sehr gut aussehen. Mhm. Ich meine, ich erinnere dann an das, was wir vorhin von Bright Memory gesagt haben, von einem Entwickler oder auch, Leute waren ja auch letztes Jahr extrem angetan von A Plague Tale oder Plague Tale Innocence.
Plague Tale Innocence.
was quasi auch ein Low-Budget-Spiel war von einem Indie-Entwickler, was trotzdem extrem gute Grafik hatte. Ja. Und wir sind jetzt halt auf so einem Plateau, dass es halt nicht so ist wie jetzt zwischen PS2 und PS3, dass irgendwie auf einmal individuelle Finger und so zu sehen sind, weil die sind schon die ganze Zeit zu sehen. Du halt aber gleichzeitig von diesem in Anführungsstrichen Fotorealismus halt noch so unendlich weit entfernt ist, dass halt die Besserungen sehr klein sein werden und halt sehr detailliert, was ja auch beziehungsweise sehr, sehr im Detail, was ja auch im Prinzip bei Raytracing so ist. Das sind ja auch so Details, die einem an sich abgehen meistens und wo man auch ich sag mal, ich war sehr beeindruckt von diesem Quake 2 mit Raytracing.
Ja.
Aber wenn du das jetzt einem in Anführungsstrichen Laien zeigst, der nicht weiß, worauf er gucken soll, sagt dann irgendwie so, hä?
Ja, das ursprüngliche Spiel von 98 erstmal zeigen oder so. Oder 97 war das. Und dann halt das neue. Nee, ich kann mir ja vorstellen, bei PlayStation, also wenn die VR bei behalten, auf jeden Fall, das eigentlich würde auch nichts im Wege stehen, das alte VR-Headset für neue Konsolen.
Da haben sie schon gesagt, das wird kompatibel sein.
Ja, das könnte einen guten Leistungssprung da bringen, das wäre auch eine gute Sache. Ne?
Ja, auch wenn, ja.
Also nicht so groß, nicht extrem, aber kannst vielleicht.
Ist ein bisschen schwierig, weil das VR-Headset ist halt hauptsächlich durch die Auflösung ein bisschen eingeschränkt.
Ja, ich bin mir sicher, ob die da auch skalieren halt. Ne? Also bei der VR, vielleicht ging dir das nativ hin oder mit höherer Bildwiederholrate, was eigentlich für VR auch wichtig ist. Also konstant.
Naja, in gewisser Weise machen sie es jetzt schon bei der PS4. Andersrum. Die PS4 benutzt bei sehr vielen VR-Spielen, zumindest die PS4 Pro, benutzt dann irgendwelche Super-Sampling-Lösungen für Foveated oder wie man das auch ausspricht, Rendering. Sodass im Prinzip das, was man direkt in der Mitte des Bildes hat, dass das quasi höher skaliert ist als die Ausgabe von dem, was das Headset bringt, damit es ein bisschen besser aussieht.
Ja.
Also im Prinzip nutzt schon das derzeitige Headset in Anführungsstrichen die PS4 nicht zu 100% aus, zumindest nicht die PS4 Pro.
Okay.
Von daher ist es auf jeden Fall, denke ich, cool und auf jeden Fall wird man natürlich schon allein durch die optische Qualität mehr von dem PSVR-Headset haben, selbst wenn man das alte benutzt, aber ich denke, wenn man jetzt schon Probleme mit der Bildqualität hat, dann sollte man sich doch lieber darauf einstellen, dann den Nachfolger davon zu holen.
Und wenn die Windows Mixed Reality Brille auf der Xbox Series X rauskommt? Nein.
Ja.
Ich meine, das wäre ziemlich cool, wenn sie das öffnen würden für alle Mixed Reality Sachen. Da ist halt nur das einzige Problem, dass Mixed Reality kein toller Hardware-Standard ist. An sich gibt es da auch gute Headsets. Das Problem ist nur einfach, durch die Standards sind die Controller immer grundsätzlich Mist. Und das Tracking ist nicht so gut, wie es sein könnte, was alles teilweise standardbedingt ist.
Da wir jetzt gerade eben von der PlayStation 4 gesprochen haben, können wir ja nun zum State of Play von Sony kommen.
Entschuldigung, dass ich dich habe so lange warten lassen.
Es ist jetzt wahrscheinlich relativ interessant, weil du vertrittst eine Meinung, ich eine andere Meinung zu dem vorgestellten Spiel und zwar.
Ich meine ein bisschen, aber kommen wir noch zu, ja.
Ja, genau, weil Sony hat halt auf Play gemacht, so relativ aus heiterem Himmel, fand ich irgendwie. Und zwar zu dem Titel Ghost of Tsushima von Sucker Punch, ne?
Sucker
Punch war das, genau.
Kommt nächsten Monat kommt's raus, also.
Das erscheint jetzt
bald. Mitte Juni kommt's raus.
Ja. Und wird auch Zeit, dass wir jetzt mal so vernünftiges Gameplay sehen, weil hatten wir ja bisher so noch gar nicht gesehen.
Stimmt.
ist ja schon sehr, sehr lange vorgestellt worden. Ich weiß nicht, 2018 glaube ich sogar schon auf der E3. Und da gab es ja schon Trailer, die sahen sehr, sehr gut aus. Und das war das Erste, was viele gesagt haben, dass das Downgrade ist. Ich finde, das Spiel sieht immer noch sehr, sehr schick aus. Ich weiß, du bist gelangweilt von der Thematik.
Ich meine, in dem Fall, da war ja das Setting immer klar.
Ja, klar, ich meine, das ist.
Ich habe, also da sage ich jetzt nichts gegen das Setting und grundsätzlich sage ich auch nichts gegen Japan-Settings. Ich sage nur, wenn du eine Serie wie Assassin's Creed hast, wo das Setting überall in der Geschichte der Menschheit spielen kann, dann muss es nicht unbedingt feudales Japan sein. Das war das, was ich sagen wollte.
Assassin's Creed erwähnst, es gibt Mechaniken, die an. Wir haben ja da zwei verschiedene Gameplay-Mechaniken gesehen oder zwei verschiedene Game-Typen so ein bisschen. Einmal so als Samurai und einmal als Ninja. Als er als Ninja gespielt hat, das hat mich sehr an Assassin's Creed erinnert. Also dieses hätte man das so aus dem Kontext gerissen, hätte ich gesagt, das ist jetzt das nächste Assassin's Creed. Im Samurai ist es natürlich wieder ganz anders. Da bin ich noch nicht genau.
Nein.
Also die Kämpfe.
Meiner Meinung nach nicht. Keine Ahnung. Man kann Assassin's Creed so spielen. Man kann Assassin's Creed im Samurai-Stil spielen.
Für mich ist das so ein bisschen.
Man muss es spielen, wenn man den Checkpoint nicht neu laden will und beim Schleichen erwischt wurde.
Ich meine jetzt, von den Kämpfen her sah das so ein bisschen nach Quicktime-Events aus, weil also das war der erste Kampf, den man da gesehen hat überhaupt, der kommt dann hin, dann schreit einer so, hey, gesehen, kurz andere Kameraperspektive und dann hebt er schon das Schwert und dann läuft irgendwie so ein Timer ab und so weiter, sobald der eine sich bewegt, muss dann irgendeine Taste drücken, es werden keine Tasten eingeblendet, deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber es hat für mich fast so nach Quicktime ausgesehen, so ein bisschen, weil dann kam ja von hinten einer, dann von rechts einer und zack, zack, zack und dann war das vorbei.
Ich meine, an und für sich ist das halt auch ziemlich ähnlich zu dem, was Assassin's Creed war. Ich meine, Origins und Odyssey, die sind ja jetzt halt mehr in Richtung von, ich will nicht sagen Souls-like gegangen, weil das wäre ein bisschen zu viel, aber halt so in die Richtung ein bisschen mehr da zu sein, während man sagen könnte, dass Assassin's Creed 2, 3 und auch der erste Teil da relativ ähnlich waren, dass es halt sehr auf Parieren ausgeht und halt mit einem sehr viel großzügigeren Fenster, als es jetzt zum Beispiel Dark Souls hat. Und ja, für mich sah es so aus, auch wenn dann der Timer und so ein bisschen natürlich weggegeben hat, dass in gewisser Weise jede Mechanik ein bisschen wie Quicktime-Event ist, die so funktioniert.
Also hat mich auf jeden Fall, also jetzt, es hat mich da an Assassin's Creed erinnert, auch ein bisschen die Karte, weil die hat man auch gesehen, mit so Fragezeichen, kann man dann hinreiten.
Ja, die Karte war extrem Ubisoft, insbesondere wenn man die Karten von Far Cry 5 gesehen, sie sah sehr ähnlich aus wie die Karte von Far Cry 5.
Also das war, das hat förmlich nach Assassin's Creed geschrien oder generell.
Ja.
Man merkt wegen der Karte schon, das ist ein Open-World-Spiel, man kann halt umreiten. Das hatte mich dann, also wie das Pferd gerufen wird, ist auch so Assassin's Creed, aber hat mich tatsächlich ein bisschen mehr an Red Dead Redemption erinnert. Auch das Reiten an sich mit dem Gras, obwohl das liegt wahrscheinlich eher daran, weil ich mehr Red Dead Redemption gespielt habe als Assassin's Creed, aber wahrscheinlich ist es in Assassin's Creed wahrscheinlich auch relativ ähnlich, obwohl ich weiß gar nicht, wie viel reitet man da nochmal.
Obwohl niemand. Schon relativ viel. Schon.
Ja.
Also wie gesagt, jetzt wieder in den älteren Assassin's Creed war es so, dass sie halt Stadt und Land voneinander getrennt haben und du nur auf dem Land reiten konntest.
Ja, ich
erinnere. Bei Origins und Odyssey ist es halt sehr. Wie bei Red Dead Redemption oder was
auch immer. Ah, genau, in Origins habe ich.
Mit dem Unterschied, dass du in Assassin's Creed Origins auf einem Kamel reiten konntest. Was cool ist.
Soweit habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich habe halt Origins halt. Ich höre schon wieder einen Krankenwagen. Was ist denn heute los? Das gibt's ja nicht. Und er ist schon wieder weg. Okay, ja, stimmt, in Origins konnte man auch reiten. Allerdings hat mich also optisch mehr an Red Dead Redemption erinnert, so ein bisschen, das Reiten. Ich fand komisch, die haben ja sich, das hatten die am Anfang gesagt, dass die ja so wenig wie möglich halt das wie ein Spiel anfühlen zu lassen. Also das so kein klassisches HUD, sondern dass hier der Wegzeiger ist halt der Wind zum Beispiel und so weiter. Aber dafür blinkt und brützelt halt alles so ein bisschen um einen herum. Ich finde das.
Ja, und selbst die Sache mit dem Wind war irgendwie so. Kann sein, dass sie jetzt gesagt haben, sie wollen es immersiv und realistisch machen, aber ich weiß nicht, wenn ich gerade Tornado ist, sehe ich sehr selten Wind als so einen weißen Streifen.
Ja, gut.
Dem ich folgen kann. Also von daher, das fand ich so ein bisschen albern und fast schon ein bisschen nervig. Das war so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war so, kann man vielleicht eine Minimap einschalten?
Ja.
Weil das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber, als irgendwie alle 20 Sekunden auf den Knopf zu drücken, um zu gucken, wie der Wind weht.
Ist geschenkt halt. Was mich mehr gestört hat, waren wirklich diese blinkenden Pflanzen. Ich meine, das kenne ich aus zig anderen Spielen. Ich hatte ja gelesen, einige haben gesagt, so, gibt es ja gar keine Animation, wenn man das aufnimmt, wo ich das eigentlich gut verstehen kann. Das ist wahrscheinlich aus gameplay-technischen Gründen. Wenn
Ja, ich glaube, da kann man es gut mit Red Dead Redemption vergleichen. Man bei Red Dead Redemption hätte vom Pferd absteigen müssen, irgendwie sein kleines Spezialpflückmesser ziehen müsste, noch dreimal an dem Blümchen riecht, bevor man sie ins Ledersäckel tut. Das Ledersäckel dann wieder auf das Pferd packen muss. Und,
Es ist schön, dass du es so gut übertreibst. Aber genau das ist es halt. Ne? Du musst halt sonst da viel zu viel passieren. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass sie das so auch machen. Das Flups ist weg. Es ist ein Gameplay-Element. Aber dieses wahnsinnige Blinken, das nimmt mich doch schon so ein bisschen aus der Atmosphäre raus.
Stell dir mal vor, du musst das 100 Mal hintereinander machen. Das nervt einfach irgendwann, wenn man nur so viele Animationen und Überladungen hat.
Was bei Red Dead Redemption tatsächlich relativ viel hatte, wenn man so eine große Schlacht hatte, dann hast du ja angefangen zu looten. Und immer wenn du lootest, dann hockt er sich hin und schon so ein bisschen nervig dann teilweise. Ja. Aber na gut, ist jetzt da jetzt bei Ghost of Tsushima. Ja, aber was ich meine, im Grunde ist es ja, für mich ist es ja, weil ich ja immer ein Assassin's Creed auch mal in Japan haben wollte, ist es jetzt meine Wunscherfüllung von einem Assassin's Creed in Japan halt. Macht das halt jetzt Sucker Punch quasi, weil mich hat das jetzt atmosphärisch relativ angesprochen. Es sah sehr schick aus mit den ganzen Blumen, gerade am Anfang mit diesen gelben Blättern, mit den Ginkgo-Bäumen da. Das ist echt, also hat mir atmosphärisch relativ gefallen. Und wir haben auch schon unterschiedliches Wetter gesehen. Also ich gehe mal davon aus, dass es wechselndes Wetter gibt. Oder halt, es ist immer das gleiche Wetter an bestimmten Regionen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Die haben jetzt, glaube ich, dazu nicht
explizit. Naja, ich glaube schon, dass das unterschiedliches Wetter ist und 24 Stunden Tag-Nacht-Wechsel.
Ich auch von aus. Haben sie jetzt aber nicht explizit erwähnt. Finde ich aber schön.
Beziehungsweise, aber sie haben auch gezeigt, dass du die eine Mission bei Tag und Nacht machen konntest. Von daher
müssen
wir eigentlich dann kurz diskutieren. Haben sie eigentlich gezeigt, ja.
Aber die haben ja gesagt, einmal, wie man das mit Zauberei macht, einmal als Ninja, und der Ninja war halt dann richtig, stimmt. Nachtwechsel geben. Unterschiedliches Wetter wird es wahrscheinlich auch geben. Fand ich sehr, sehr schön. Also, das hat mich wirklich wahnsinnig
angefangen. Da muss ich tatsächlich loben und ein bisschen klugscheißern. Sie haben nicht Ninja gesagt.
Ah ja, die haben hier.
Weil das wäre auch wieder Quatsch gewesen. Sie haben Ghost gesagt, weil das irgendwie mit der Story zu tun hat.
Ja, das ist. Denke mal, es wird wahrscheinlich sowas wie ein Ehrensystem geben, weil der weist ja halt als Samurai, da gab es ja so Animationen, nachdem er den niedergestreckt hat, so ein bisschen verbeugt. Man verbeugt sich auch vor den Tempeln, den Schreinen da.
Ja. Ich meine, das ist fairerweise der Unterschied. Das ist quasi das, was so ein bisschen eigen ist bei diesem Samurai-Spielstil. War ja auch, dass du dann einen Prompt hattest, sodass du quasi Leute zum Duell auffordern konntest.
Mhm, ja, richtig, genau. Naja, mal gucken, wie sich das dann überhaupt anfühlt, wenn es dann überhaupt
bisschen
mal da
ist. Überlässt. Es ist ein bisschen, ich will das in anderen Spielen. Ich will das auch bei, ich will das bei Yakuza und dann ist das irgendwie statt, ich fordere dich zum Duell, Chinken. Ist das irgendwie so, ey, du!
Ja.
Ich will meine Ey, du-Taste in mehr Spielen.
Ja, das ist das. Also das hat mich tatsächlich, also jetzt vom Setting her, also auch von den Schreinen, die man entdecken kann, weil es ist ja auch alles mit dieser mit den Shinto-Schreinen. Also es gibt ja auch große Schreine, Tempel und so weiter. Das spricht mich tatsächlich jetzt thematisch sehr an, aber halt auch optisch, weil das sah sehr sehr ganz ganz gut aus. Was ich ein bisschen gewundert hatte, die haben ja so gegen Ende haben die ja, ich weiß nicht, auch sehr, sehr lange über den Fotomodus gesprochen. Ich denke, es ist eine nette Dreingabe, aber das ist jetzt nicht das.
Ich meine, Fotomodus ist so eine Sache, die hat sich jetzt insbesondere bei PS4-Spielen ergeben. Leute, die den Fotomodus mögen, lieben den Fotomodus.
Ah, ich.
Oh je. Und Leute haben es auch sehr gefeiert, als Infamous noch nachträglichen Fotomodus bekommen hat. Und der Fotomodus war schon sehr cool.
Daran erinnere ich mich gerade. Ich wusste gar nicht, dass es Fotomodus da gab.
Kam in einem Update hinterher.
Okay. Ich habe das Spiel relativ spät erst gespielt, also.
Dann hast du es nie angemacht. Ich meine, sie haben jetzt nicht groß propagiert. Es gab jetzt auch keine Mission, wo du den Fotomodus aktivieren musstest oder ja, so.
Ach gut, es ist ja auch schon ein Weilchen her. Ja. Es gibt einen cineastischen Modus, wo man einen Schwarz-Weiß-Filter, also so quasi alter Samurai-Film mäßig ich glaube, das deutet auch so ein bisschen wahrscheinlich auf die Geschichte hin. Wird wahrscheinlich so eine typische Samurai-Film-Geschichte sein.
Ja, da hatten sie auch gesagt, dass sie da sehr quasi inspiriert sind von
wahrscheinlich so
Schätze, Kurosawa-Kram und so.
Genau, mal von aus. Dann kann man halt auch die, was natürlich wieder freut, dass man die japanische Sprache einschalten kann. Wo ich fand, es klang ein bisschen komisch, das Japanisch, was sie da gesprochen haben.
Fand ich jetzt nicht, aber keine Ahnung, ich habe jetzt so viel Yakuza 6 gespielt. Ich meine, sie sind auf einer Insel, eventuell ist es akzentbedingt.
Es kann auch an mir liegen, also ich meine jetzt, ich bin jetzt kein japanischer Sprachexperte.
Ich meine, wir sagen, eventuell ist es beides, weil selbst Japanisch wird definitiv Akzente haben. Und,
hat Akzente. Also ich war ja auch, ich weiß nicht, Anfang des Jahres, als noch nicht die Corona-Krise war, war ich ja auch in Osaka, da sprechen ja schon Dialekt, halt, das klingt schon ganz anders. Also zumindest wenn sie das so dialektisch sprechen halt. Ist ganz interessant. Also die haben tatsächlich auch einige Dialekte. Ich gehe mal davon aus, dass es im Norden dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders ist. In Hokkaido oder, keine Ahnung, Okinawa vielleicht noch. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen oder hören, wenn das Spiel dann da ist. Mal gespannt. Für mich ist es definitiv ein Titel, den ich mir zeigen werde. Vielleicht nicht direkt zum Start. Da war was dann die allgemeinen Spiele-Tests so sagen. Aber vielleicht kriegen wir ein Testmuster, wer weiß.
Ich meine, ich schätze, im Juni wird halt die Frage sein, für die PS4-Leute, das klang jetzt irgendwie so abwertend, aber war jetzt nicht abwertend gemeint. Da wird es ja jetzt die Entscheidung sein, quasi zwischen Last of Us 2 und Ghost of Tsushima. Last of Us 2 kommt in der ersten Juniwoche?
Ich weiß nicht mehr genau, wann jetzt. Aber das ist bei mir ein Pflicht. Also den habe ich tatsächlich auch vorbestellt. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall spielen. Ghost of Tsushima, weiß ich nicht genau. Da warte ich erstmal ab. Aber es ist bei mir definitiv ein Titel. Wenn es so wird, wie ich es mir vorstelle, ist es für mich definitiv.
Cool.
Muss ich spielen.
Ja, ich stimme in vielen Dingen zu. Insbesondere was die Atmosphäre und so ist und so sehr über die doofe Windmechanik gemeckert habe, der Wind an sich ist schon sehr cool. Also das ist schon so irgendwie, was zu der Atmosphäre beiträgt und ich hoffe fast, dass immer Scheißwetter ist auf der blöden Insel, weil das irgendwie die Sache cooler macht.
Hm? Da sieht's aus tatsächlich, dieses stürmische oder diese, am Anfang hat man das ja gesehen, da hat man so gesehen, das ist so wie das Gefühl vor einem Sturm, das sah tatsächlich, das sah atmosphärisch sehr cool aus. Obwohl ich auch dieses.
Naja, und das war meistens auch in anderen Trailern so, aber du hast halt, später hatten sie noch kurze Ausschnitte gezeigt von irgendwelchen anderen Orten. Ja, und da hast du natürlich auch gesehen, dass es auch natürlich schönen blauen Himmel und schönes Wetter gibt, aber ich hoffe aus atmosphärischen Gründen, dass meistens scheiß Wetter ist.
Wird es wahrscheinlich meistens sein, storytechnisch. Weil halt die meisten Samurai-Filme haben halt dieses, ich sag mal, windige Regenwetter, stürmisch und so weiter. Das passt dann. Das passt zu deswegen haben sie wahrscheinlich auch davon am meisten gezeigt halt, ne? Das ist zu dem Setting, ja, zu der Thematik ganz gut passt.
Ja, also die Atmosphäre ist schon sehr cool und wie gesagt, bei dem Setting, das macht es jetzt für mich nicht zum Pflichtkauf, aber auch wenn es bei, ja, aber das macht es jetzt halt auch nicht irgendwie für mich zum Gegenteil davon. Damit kann ich leben und was mich halt aber gestört hat, ist, dass es so sehr wie Assassin's Creed aussieht. Du sagst irgendwie, ah, das ist cool mit den ganzen kleinen und großen Schreinen, denen du dann irgendwie, die du dann irgendwie ehren kannst oder wie du das auch immer sagen willst.
Ja, ich finde jetzt nicht die Spielmechanik toll, sondern die Schreine und.
Ja, schon. Ich weiß schon, was du meintest, aber ich musste dann halt so dran denken, wenn du dich vor 50 Schreinen verneigst, dann kriegst du ein besseres Schwert.
Ja, das hat man ja schon
gesehen.
Ja, da hat man ja schon gesehen, nach drei kleinen Schreinen kriegst du irgendwie einen Slot frei oder so, hat ich da irgendwie gesehen. Okay, das ist auch wieder so.
Und überall in der Welt sind Stinklinien, damit du sehen kannst, wo es Nebenquests gibt.
Ja, ich merke schon, wir sind uns theoretisch gesehen ziemlich einig.
Wir sind uns theoretisch gesehen ziemlich einig, ich bin nur so. Ich hatte echt gehofft, nachdem insbesondere die anderen Trailer so sehr sich so sehr gezeigt haben, als dieses Durchgestylte und dieses mit sehr wenig hat und so weiter, dass es halt nicht unbedingt Assassin's Creed in Japan ist, weil es ist Assassin's Creed in Japan.
Ja, kann man.
Das spricht nicht grundsätzlich gegen das Spiel, aber für mich ist es ein großer Punkt, wo ich so sage, es wäre mir lieber, wenn es nicht Assassin's Creed in Japan ist. Ja, es wäre mir lieber, wenn es ein bisschen ein lineares Spiel ist. Es wäre mir lieber, damit jetzt auch Anton sich wieder involviert fühlt in der Diskussion, es wäre mir lieber, wenn es wie Mafia 1 ist. Was auch ein Open-World-Spiel war, aber es war trotzdem strunzlinear und es hatte coole Missionen.
Jetzt ein Remake angekündigt.
Ja.
Aussieht also zumindest auf den Bildern, die ich gesehen habe.
Die Bilder waren cool und in gewisser Weise freue ich mich, aber andererseits bin ich auch ein bisschen komisch dagegen, weil ich mag nur Mafia 1. Ja. Ich finde, die anderen beiden Spiele mag ich nicht.
Und das Remake wird von Hangar 13 gemacht.
Haben die gemacht? Hol nochmal, ich habe das nicht verstanden.
Nee, die Hangar 13, also die Macher von Teil 3, das sind die Leute, die jetzt auch das Remake rausbringen.
Praktisch. Oh, okay, das spricht nicht
unbedingt. Und das ist so, ich freue mich einerseits, weil das Spiel ist ja das beste Mafia-Spiel und hat mega Bock gemacht und ja, aber die Typen, also der Typ, der dafür verantwortlich hat, jetzt Kingdom Come Deliverance eher gemacht, hat mit dem Remake nichts am Hut und völlig neues Studio, ich weiß nicht was, wenn, ich hoffe die ja, ich hoffe die machen das gut und nicht so richten Teil 3 nicht dieses Gegrinde.
Ja. Ich meine, man kann natürlich hoffen, dass wenn es ein Remake vom ersten Teil ist, dass sie an der Struktur nichts groß ändern. Ja, auch wenn das natürlich bedeutet, dass du wieder dieses blöde Rennauto fahren musst.
Und soweit. Ja, gut.
Sorry. Die Steuerung ist besser. Ja, mal gucken. Jetzt aber erstmal erwähnen, was überhaupt Sache ist. Also ich meine, es gibt jetzt ein Remake vom ersten Teil angekündigt. Aber es ist auch eine komplette Trilogie angekündigt mit dem Remake vom ersten Teil. Der zweite Teil wird remastered und der dritte, wird der dritte Teil auch nochmal remastered oder haben sie da noch irgendwas für gesagt? Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ich glaube, Teil 3 soll so bleiben, wie das ist. Soll einfach als Bundle von 3 Spielen sein.
Ja, ja. Aber man kann sie auch nicht kaufen.
Also, wie gesagt, ich freue mich vorsichtig, kann man sagen.
Schauen wir mal. Die Screenshots haben wirklich tatsächlich sogar mir Lust auf mehr gemacht, ich mit dem Setting nicht ganz so viel anfangen kann.
Aber aber ich meine, insbesondere Mafia 1 hat es schon gut verkauft, weil Mafia 1 hat sich da insbesondere schon differenziert. Es ist halt kein GTA-Spiel. Glücklicherweise. Ja.
Ist Mafia
damit 1. angefangen, dass es von Leuten geschrieben wird, die wissen, wie man Spiele-Stories schreibt und irgendwann muss ich mal 20 oder 30 Minuten einfach nur über Rockstar Games meckern, weil
so was zusammen macht.
Können wir gerne tun, weil ich habe da ich habe es jetzt auch schon wieder gemerkt, als Red Dead Redemption 2 im Game Pass erschienen ist, so soll ich es mir vielleicht trotzdem mal antun?
Also bis auf
dann habe ich gedacht, nein.
Bis auf Vice City habe ich, glaube ich, kein einziges Rockstar-Game bis zum Ende schaffen können. Ich fühlte mich gelangweilt,
ganz ehrlich. Ich habe GTA 4 durchgespielt und Vice City. Auch wenn ich bei Vice City cheaten musste, weil ich bin der Meinung, auf der PS2 kannst du das Spiel nicht durchspielen.
Vice City?
Vice City, ja.
Ich hab's durchgespielt.
Die Mission, wo du den Panzer von der Armee klauen musst und das mit blödem Auto-Aim, was nicht anständig funktioniert.
Ich hab's ohne Cheats durchgespielt. Es ist ja schon ewig her. Ich wusste damals, glaube ich, auch nicht, wie die Cheats gingen. Doch, ich wusste, wie die Cheats gingen. Das ist bei GTA 3. Da mich daran einfach mal einen Panzer hergeholt zu haben. Bei Vice City weiß ich nicht mehr genau, wie die Cheats da waren. Aber das habe ich definitiv durchgespielt. Und Teil 4, Teil 5, Red Dead Redemption 1 und Red Dead Redemption 2. Das war's an Titel. Ach ja, und von den Rockstar-Titeln, wenn man die Allgemeinzeiten dann noch hier Max Payne 3 auch noch durchgespielt.
Ja gut, Max Payne 3 habe ich auch durchgespielt.
Das ist ja kein Open-World-Titel.
Ja, also als Info einfach so im Epic Games Store, es wird gerade Grand Theft Auto 5 verschenkt, in Anführungszeichen.
Oh. Ja. Oh. Und für alle.
Ich habe auch runtergeladen, damit ich mal die ganzen Mods anspielen kann.
Mhm. Bis zum 21. Mai auf jeden Fall. Noch.
Eine noch viel wichtigere Info: Lego Ninjago The Movie, The Video Game ist auch jetzt kostenlos für
bei Steam.
Xbox und PlayStation.
Bei Steam auch.
Steam auch.
Ja.
So. Alle Plattformen auf Nintendo Switch. Ich nicht genau, keine Ahnung.
Kann auch von Nintendo Switch. Eine gute Zeit für Gratis-Spiele.
Ah ja.
Wisst ihr, was noch Schlimmes passiert ist? Sorry, oder habe ich unterbrochen? Wolltest du?
Entschuldigung. Ich wollte noch ein bisschen über Ghost of Tsushima sprechen, aber ansonsten können wir es auch noch ein bisschen verschieben. Nein, das ist halt, wir sind jetzt ziemlich weit abgekommen, aber meine Sache mit Ghost of Tsushima ist halt dieses, ich bin viele Open-World-Elemente, die man so von Ubisoft und insbesondere den Assassin's Creed kennt, irgendwie leid, und ich finde halt, das stört mich in der Immersion, wenn man es jetzt so sagen will, mehr als wenn irgendwelche Symbole aufblinken oder so. Beziehungsweise ist das ja symptomatisch von sich gegenseitig. Und ich hatte mir irgendwie echt gewünscht, dass Ghost of Tsushima vielleicht irgendwie etwas entweder lineareres ist oder vielleicht eine Struktur hat, die mehr wie die wie ein Souls-Spiel ist, die ja quasi auch Open World sind, aber sehr viel anders als Ubisoft-Spiele. Irgendwie sowas halt, aber nee. Ich denke, ich bin jetzt nicht komplett abgetan davon und ich werde es mir auf jeden Fall irgendwie ansehen. Ich finde es halt nur einfach schade, weil ich hatte mir halt mehr gewünscht als Assassin's Creed in Japan. Wenn es natürlich mehr als genug Leute gibt, die
Assassin's Creed in Japan schon immer haben wollten und es jetzt bekommen. Also, sofern sie eine PS4 haben.
Aber wenn ihr ein Souls-like-Spiel in Japan haben möchtest, ist ja auch schon Sekiro halt.
Naja, und das habe ich auch gespielt. Ja, habe ich durchgespielt. So meinte ich das jetzt nicht, aber quasi von der Struktur her, wenn du verstehst.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also
Weil Sekiro war technisch gesehen auch Open World, aber nicht so richtig, aber halt wie halt Dark Souls Spiele so sind mit Level Design, was quasi ineinander geht.
Also für mich persönlich wäre natürlich am coolsten gewesen, wenn es irgendwie komplett neue Spielmechanik, also was, etwas, was noch nie da gewesen ist, quasi fast unmöglich ist. Aber das wäre natürlich am coolsten gewesen, wenn die jetzt irgendein Spiel rausgebracht hätten in alten Japan mit keine Ahnung, wer weiß was, Spielmechanik oder eine Spielmechanik, die noch nicht so ausgenudelt ist wie jetzt hier Open World Spiel. Das ist tatsächlich auch schon viel zu
Lüge. Ich meine, wenn sie ein Samurai-Spiel mit Open World gemacht hätten, beziehungsweise machen, dann wäre ich am ehesten dafür, dass sie es hart machen wie Way of the Samurai. Das ist irgendwie ein Spiel, was ich damals nie zu schätzen wissen konnte, weil damals war mein Geld begrenzt und all die Testberichte haben gesagt, technisch gesehen spielt man das Spiel in 4 Stunden durch. Aber heutzutage wünsche ich mir sowas zurück. Irgendwie so ein Spiel, was sehr kurz ist, aber massiv in die Breite geht.
Ja. Haben wir jetzt, wissen jetzt vom Umfang, wissen wir jetzt auch nicht noch von Ghost of Tsushima. Ich würde natürlich auch interessieren, wurde gesagt, wo das jetzt genau? Ja gut, Tsushima halt, ne?
Ja. Ja. Es ist eine Insel, das wusste ich vorher nicht, aber jetzt weiß ich, es ist eine Insel.
Ja.
Mit Gamondo weiß man es mehr.
Ja. Jetzt tatsächlich jetzt eher, wie jetzt sich die Regionen halt unterscheiden. Man kennt ja das jetzt noch von alten Spielen, jetzt nicht unbedingt jetzt von SSD, aber so Spiele, die es halt gab, wo du halt in eine Schneeregion reinkommst, dann in eine Randregion.
Lava-Region. Die Lava-Region von den japanischen südlichen Inseln.
Ja. Anne wäre jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich, also oder unrealistisch, sag ich mal. Jetzt abwechslungsreich jetzt die Umgebung sind, haben wir jetzt nur anhand von den Jahreszeiten, beziehungsweise von den gesehen. Dass es natürlich super viele verschiedene Blüten gibt, offensichtlich. Das mich tatsächlich, also es sah sehr, sehr schick aus, das spricht mich an.
Ich gehe davon aus, dass es irgendwo Kirschblüten gibt, unabhängig davon, ob sie zu dieser Zeit blühen würden oder ja, ob es sie in dieser Region gibt. Gehe ich fest davon aus, dass es jede Menge Kirschblüten geben wird. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt, so ein Orakel-Ding von mir. Keine Ahnung, wie ich darauf komme.
In Sakura Wars sehe ich übrigens sehr, sehr viele Kirschblüten.
Mach Sachen!
Sie sagt, aber hä?
Okay.
Aber Sakura heißt.
Wie viele Wörter in Japanisch kennst du, Anton?
Ja, wollte ich sagen. Sakura ist ja doch die.
Ja. Heißt Kirschblüte.
Ja. Oh ja, als Beweis dafür, dass ich Yakuza 5 gespielt und teilweise gesehen habe. Ich werde nie wieder in meinem Leben vergessen, was Traum auf Japanisch heißt. Weil großer Gott! Jedes dritte Wort in Yakuza 5 ist Yume, 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 Yume. Musch, musch. Von daher hoffe ich, dass niemand einen Traum hat in Ghost of Tsushima.
Ja. Sehr, sehr.
Ja, Muschmusch finde ich immer noch am lustigsten. Muschmusch?
Muschmusch, Moschi-Moschi.
Muschmusch heißt es? Ich sagte Kirio immer Muschmusch.
Ja, weil er zu cool ist.
Ach so, okay.
Ja. Ich meine, es ist ja auch. Das ist ja auch sehr cool, wie ein Telefon beantwortet.
Ja. Fairerweise, ich weiß ja nicht, ob du dir schon Videos von anderen Teilen angesehen hast, aber
Er ist auch sehr enthusiastisch dabei, wenn es darum geht, in ein altes Handy zu tippen.
Ach ja, Yakuza 3.
Er macht halt alles mit sehr viel Überzeugung und dankbarerweise wird das Kasuga im 7. Teil auch tun.
Ah, sehr, sehr cool. Voll ich ehrlich, Yakuza 3, wenn der, obwohl, das hebe ich mir auf für unseren Yakuza-Podcast. Dann,
ja, ja.
Ich meine, liebsten Erinnerungen. Ja, genau. Na gut, damit haben wir dann, aber ich denke mal, mit Ghost of Tsushima sind wir jetzt durch, denke ich mal.
Ja, ja, ja. Ein anderes Spiel habe ich noch, wo ich auch sehr gemischte Gefühle habe. Was jetzt auch angekündigt wurde, als die Überraschung, die keinen so richtig überrascht hat, Tony Hawk Teil 1 und 2 kommen im September nochmal raus. Nochmal. Quasi die zweite Neuauflage. Nachdem die erste Neuauflage Tony Hawk HD nicht so richtig bei den Leuten angekommen ist, kommt jetzt nochmal Tony Hawk 1 und 2. Fairerweise, diesmal macht es nicht Robomondo, sondern Vicarious Visions, die einen absolut fantastischen Port gemacht haben von Tony Hawk Pro Skater 2 auf dem Game Boy Advance. Das ist ein Game wirklich Boy spektakulärer Advance. Port, ja. Ist isometrisch, aber es ist im Prinzip dasselbe Spiel in vielerlei Hinsicht und es ist ein sehr, sehr cooler Port und es ist ein sehr, sehr cooles Spiel.
Soundtrack soll unangetastet bleiben, haben die gesagt.
Ja, auch wenn ich jetzt vorhin auf Kotaku gesehen habe, fünf Songs werden nicht vorkommen. Und wow, okay, das war natürlich klar. Anthrax und Public Enemy Bring the Noise ist nicht dabei.
Wieso?
Ist ja nur der Song, an den ich mich mehr erinnere als den blöden Superman-Song.
Ja, gut.
Nein, nicht blöden Superman-Song. Es ist ein sehr guter Soundtrack. Tony Hawk-Spiele haben einen sehr guten Soundtrack, die kann man immer noch hören. Wo ich halt gemischte Gefühle bin, ist halt, einerseits scheinen sie sich diesmal mehr Mühe zu geben. Ganz gut, andererseits Tony Hawk 1 und 2. Könnte man nicht wenigstens noch den dritten Teil reinhauen? Ich meine, das ist ja die andere Sache, die Vicarious Visions gemacht hat. Die haben die Crash Bandicoot Insane Trilogy und die Spyro, wie auch immer die das genannt haben, Trilogy rausgebracht. Aber bei Tony Hawk wird nicht bis 3 gezählt. Anscheinend sind wohl Reverbs bei und Liptrix und eventuell Flatland. Nee, die waren beim vierten Teil. Es sind auf jeden Fall ein paar Spielmechaniken aus dem dritten Teil dabei, aber halt die Levels aus Tony Hawk 1 und 2. Und das ist so ein bisschen mal abgesehen davon, dass ich mir gewünschen würde, dass ein neuer Teil rauskommt, weiß, dass Tony Hawk 5 sowas von Mist war, aber ich würde mir halt trotzdem wünschen, einen neuen Teil und bin ein bisschen neidisch auf die ganzen Leute, die Skate mögen, weil ich bin nicht so ein Riesenfan von Skate, weil ich interessiere mich nicht für realistisch Skateboarden. Ich interessiere mich allgemein nicht für Skateboarden, aber ich liebe die Tony Hawk-Spiele.
Wahrscheinlich.
Und würde mir da wünschen, dass irgendjemand dieses Arcade-Skateboarding mehr macht, aber halt vielleicht mal in anderen Leveln als Tony Hawk 1 und 2, weil das ist auch noch die Sache. Viele der Level aus Tony Hawk 1 und 2 waren auch im dritten und im vierten Teil und in Underground. Und vermutlich auch in Underground 2. Und wenn man Underground 2 auf dem PC hat, dann kann man sich den Mortea PS Pro runterladen und all die Maps von allen Spielen spielen. Und es ist ein bisschen wenig.
Was ich eher wirklich finde, ich meine, ich habe ja damals eigentlich ein relativ gespielt. Ich meine, es kommt darauf an, wie viel die jetzt für das Spiel verlangen werden. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gut funktioniert. Also jetzt gerade Tony Hawk 1 und 2. Obwohl, 2 weiß ich jetzt nicht, aber 1. Ja, da
quasi. Ja, ich meine, Tony Hawk 1 und 2 sind vom Spielprinzip her dasselbe.
Wie gesagt, nur Teil 1 gespielt.
Das war erst bei 4, als ein bisschen mit offeneren Sachen experimentiert haben und ich würde fast argumentieren, Der ältere Spielstil aus 1 bis 3 ist ein bisschen besser gealtert als der etwas offenere Stil aus 4 und dann halt den Underground-Spielen.
Ja, hab ich nie gespielt. ich weiß noch nicht, weil es ist ja wirklich sehr, sehr arcadig halt. Weißt du, es gibt keine Story oder sonst irgendwas. Es ist halt wirklich nur Gates und versuchst Punkte zu kriegen oder die Buchstaben zusammenkriegen.
Und ja, ich meine, fairerweise, das ist ausreichend. Ja, klar, auch wenn ich sagen muss, Underground 1 hatte eine sehr gute Story. Ich liebe die Story von Underground 1.
Okay, das klingt gruselig.
Ja, gut. Wieso? Ich liebe die Story. Das ist etwas was Normales, was man sagen kann über eine Story.
Ja, ja mal gucken. Also ich meine, abwarten, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt damals die Spiele gespielt haben, dass sie vielleicht auch enttäuscht sind, weil die Mechanik sehr runtergebrochen ist. Wenn es jetzt auch als Arcade, ich meine, es ist jetzt als Remake angekündigt, als Bundle, ich weiß gar nicht, als Digital Only angekündigt oder als
Physik. Nee, tatsächlich, um wieder auf das vorher zurückzukommen, worüber wir bei Assassin's Creed, ich wollte jetzt Valkyrie sagen, aber es ist Valhalla. Was war nochmal mit Valkyrie? Egal.
Valkyria Chronicles?
Nee, irgendeine berühmte Serie. Ah, ist jetzt auch egal.
Küren können auch vorkommen, ich meine.
Es wird ehrlich gesagt ein bisschen wegen der aktuellen Lage zur Überraschung vieler eine physische Version dazu rauskommen und du kannst natürlich eine extra teure Version kaufen, wo du dann ein Deck mitbekommst, also ein Skateboard-Deck. Das sind die Dinger, das ist das Brett von einem Skateboard, für Leute, die es nicht wissen. Also ja, quasi aber, ein Brett ohne Räder.
Als physisches Version oder als In-Download oder was?
Nein, als physisch. Das ist dann halt die Super Special Edition.
Okay. Ja gut, okay. Ja.
Ich meine, es ist immer noch Activision. Du erinnerst dich an das Nachtsichtgerät und
es gibt noch ein paar Drohne. Andere.
Ja, ich glaube, die Drohne war sogar relativ gut. Über das Nachtsichtgerät habe ich eher negative Sachen gehört.
Heißt das, dass es exklusiv dann auf dem PC nur über Battle.net gibt?
Nein. Aber Epic Games Store.
Ah!
Damit du dich freust. Nee, es ist. Aber es ist, kommt tatsächlich nicht über Battle.net, was auch so eine Sache ist. Will Activision auch nicht sich so richtig drauf einlassen, ne?
Ja, das Problem ist es eigentlich, dass die wollten das als Hauptplattform eigentlich haben, ne? Die haben ja auch Call of Duty und so weiter, die ganzen Sachen jetzt da drauf.
Ja, aber halt, ja, wie gesagt, Crash Bandicoot und so, das ist ja alles noch für Steam rausgekommen.
Man kann ja hoffen, aber wurscht.
Warten.
Es kann auch sein, dass es für Steam rauskommt, aber ich habe jetzt nur im speziellen Epic Games Store gehört und eventuell ist es halt wieder zeitexklusiv, wie es halt bei Epic Store so ist. Ja, keine Ahnung. Ein Teil von mir will auch gerne mal wieder Tony Hawk Sachen spielen. Aber ich weiß halt nicht so wirklich. Es ist halt wieder 1 und 2. Und 1 und 2, wie gesagt, hatten schon ein Remake. Wurden so oft nochmal neu verarbeitet in irgendwelchen zusätzlichen Maps und so. Bin's ein bisschen leid.
Hast du das Video gesehen? Das sah ja gar nicht mal so verkehrt aus. Das ist tatsächlich sehr.
Also wenn das schon so sieht's alles okay aus, aber. Ich kenne das Layout von School 2 auswendig.
Ja, ich habe damals nur den ersten Teil gespielt, halt auf der Dreamcast noch.
Das war ja noch nicht mal ein Pro-Skater-Teil, mal davon abgesehen. Und,
war Pro-Skater.
Meiner Meinung nach.
Wie bitte? Tony Hawk's Pro-Skater.
Nee, der erste Teil war Tony Hawk's Skateboarding. Pro-Skater kam erst ab dem zweiten Teil.
Ah, okay, das kann natürlich. Ich jetzt noch nicht mal irgendwas gegen sagen, weil ich jetzt meine Dreamcast-Fassung jetzt nicht in die Hand nehmen kann. Aber da kannst du natürlich recht.
Okay. Ja, und keine Ahnung, der erste Teil hatte eh nicht so tolle Level. Auch wenn Tony Hawk persönlich
Sein Lieblingslevel ist der Damm aus dem ersten Teil.
Ich erinnere mich hauptsächlich an die Schule und die Vorhalle. Also die
ja, die eine Halle, also die zweite Halle, die kommt. Die erste Halle ist mit das langweiligste Level und das habe ich schon tausendmal gespielt, weil das in absolut jedem Tony Hawk vorkommt, aber die zweite, wo man irgendwie nur auf Punkte spielt, die ist ziemlich cool.
Ja, ich weiß noch, in der Schule, da fährt man am Anfang Länder runter. Da fiel immer die Musik, ich weiß nicht mehr, welche Musik das war, aber fast immer mit der gleichen Musik angefangen und dann war man drin.
Wenn du dir lange genug zu überlegen gibst, fällt es mir sogar noch ein. ich glaube, es war ein Bad Religion Song. Welcher Bad Religion Song war in Tony Hawk 1?
Ahnung. Lange her.
Ja.
War, naja, gut.
Aber ich habe die Teile, aber ich habe die Spiele sehr geliebt. Und ich konnte auch alle meine Freunde mit meinen Tony Hawk Skills beeindrucken. Und dann bin ich eines Tages mal online gegangen. Mit der PlayStation 2, um Tony Hawk 3 online zu spielen. Und seitdem sage ich nicht mehr, dass ich ein sehr guter Tony Hawk-Spieler bin.
Das ist da fast immer.
Mit meinen mickrigen Millionen-Scores und Nur weil ich quasi, nur weil ich quasi das Spiel, beziehungsweise die Punktvorgaben von den Spielen, von den Levels quasi auf Anhieb durchschaffen kann, heißt das anscheinend noch lange nicht, dass ich ein guter Tony Hawk-Spieler bin.
Wie war der Spruch, egal wie gut du in irgendwas bist, es gibt immer einen Chinesen, der immerhin tausendfach besser ist, oder
was? Ja, aber irgendwie waren alle Chinesen, als ich online gegangen bin. Damals mit Tony Hawk 3. Auch eines der wenigen PS2-Spiele, die ich online gespielt habe. Ich meine, gab ja eh nicht sehr viele, aber...
Sagen, es war ja so schwierig, online zu spielen auf PlayStation. Ja, alles noch so die Anfangszeiten.
Ich meine, wenn du DSL hattest, ging halt, ne? Musstest halt dieses Ding kaufen.
Ja.
Gab anscheinend viele Leute, die SOCOM gerne gespielt haben.
Es fährt jetzt gleich wieder ein Feuerwehrwagen, jetzt hier vorbeifährt.
Das ist die Beileitung zum Alarm.
Ich würde sagen, wenn wir das wir schon sehr lange sprechen, also wir sollten dann wahrscheinlich mal aufhören.
Kurze Info noch, ne, wo ich vom Alarm her, ne, schlimme Nachrichten.
Okay.
Die Nuvo.
Ja, oh. Ja.
Ja, das ist dieses Schrottding, was als DRM fungiert neben Steam und Core. Was ein im Speicher einen virtuellen Prozess erstellt oder virtuelle Maschine. Die überprüft theoretisch, ob man das Spiel vernünftig erworben hat, womit man eigentlich auch die ehrlichen Käufer viel mehr bestraft. Egal. Die, darf ich sagen, Drecksäcke? Ja, ich sag mal, weil die Drecksäcke bringen jetzt auch eigene Anti-Cheat-Software raus. Das soll, das heißt die Novo Anti-Cheat. Was macht Bethesda zu diesem Zeitpunkt?
Ich meine, Bethesda macht halt immer das, was Bethesda macht. Ich meine, wenn die mal was Gutes machen, wie zum Beispiel mit der Doom-Serie, dann ist das eher versehentlich.
Ach so, na gut, das ist eher.
Ich habe selbst inzwischen hat der Fallout 76, hat der NPCs, habe ich auch nichts Gutes drüber gehört.
Na, das Ding ist nicht mehr zu retten, egal. Doom Eternal kriegt jetzt einen Patch oder so leise untergeschoben. Da drin ist auf jeden Fall direkt die Nuvo Anti-Cheat, also auf dem PC zumindest. Drin. Mhm. Es wäre ja alles nicht so tragisch und schlimm, wäre das kein Level 0 Treiber, der sich ins System integriert. Und ihr könnt vorstellen, was da jetzt für ein Shitstorm hochgegangen ist, weil das Spiel auch ohne diesen Anti-Cheat sich überhaupt nicht starten lässt und keinen Singleplayer ausführen lässt. Das heißt, auch wenn man keinen wenn man das Ding nicht auf dem System haben will, ist man vom kompletten Spiel ausgesperrt. Super. Was ist das Schlimme daran? Weil Treibersache, man gibt praktisch kompletten Zugang zum System mit allen möglichen Rechten, dem Ding. Und wenn das mal nicht stabil läuft, das oder scheiße läuft, das kennen wir alle, das haben alle erlebt mit dem Star Force aus den Anfang 2000er, dass die Systeme halt, wenn sie irgendwo Mist bauen, ist das System halt am Arsch. Das ist das Schlimme. Und warum gibt's, das ist, das Scheiße ist, dass man die erstmal da leise untergeschoben haben. Und das Zweite, das Schlimme, dass man Singleplayer derzeit nicht so ausführen kann ohne das Ding. Laut Dinovo, laut Antwort auf irgendeine Mail von einem Forenmitglied, haben die geantwortet, dass man die Option einfügen will mit dem nächsten Patch, dass man Singleplayer ohne dieses Drecksding starten kann.
Weil Singleplayer ist ja eigentlich total... Beim Singleplayer ist es ja total klar, warum man es alleine spielt, ein Anti-Cheaten-Ding einfach.
Gegen sich selbst wahrscheinlich.
Ja. Obwohl es gibt auch diese Ingame-Sheets da, diese tatsächlich Spielmechanik.
Wird er da auch. Mein fairerweise, das ist etwas, was ich, auch wenn ich an sich im Herzen Konsolenspieler bin, bei PC-Spielen mag. Leute haben interessante Sachen mit Cheat-Engine hinbekommen.
Ja.
Daher.
Nächster Punkt, ne, ich wollte eigentlich, also Multiplayer war nicht so interessant, ne, beim Doom Eternal, aber der ganze Invasion-Mode, der versprochen wurde vor dem Release, der sollte ja jetzt noch kommen. Ich weiß nicht, ob ich mir dieses Drecksding antue auf der Maschine überhaupt. Ja, das heißt Pech gehabt wahrscheinlich.
Du hast ja die Kampagne durchgespielt, ist ja...
Ja,
die Kampagne durchgespielt. Ja, von daher, aber, dann leg's einfach weg. Die nicht, dann.
Ich will das später nochmal vielleicht spielen oder so, ne? Also, ich wollte Invasion ausprobieren, jetzt ist das so bescheuert.
Aber wenn es keiner mehr spielt, dann sehen die vielleicht, dass das die Leute dann abgeneigt sind, weil.
Es gibt Preview-Bombing gerade auf Steam, derbe. Seit gestern, vorgestern.
Ja.
Da hatten wir auch mal eine Folge im Podcast.
Ja. Naja, hatten wir schon mal.
Und seid vorgewarnt auch vor diesen Level Zero, diese von den Anti-Cheat-Software, die sich als Treiber da sich reinfrisst ins System. Genau diesen Dreck macht auch Valorant, dieses hochgejubelte, in Anführungszeichen, von Riot Games, das neue Blabla-CS-Killer-Bullshit. Dieses Ding installiert genauso einen Dreck aufs System, also. Da bitte vorsichtig. Ja, das wollte ich ein bisschen loswerden. Das macht mich ein bisschen traurig. Wie gesagt, das wäre so, solche Dinger wären Überlegungen, halt sich eine Konsole anzuschaffen, aber ja, da gibt es nicht weniger Bullshit halt mit den Teilen.
So einen Kauf würde ich dann erst.
Ja, da gibt es da gibt's nur den Bullshit, der sowieso drin ist. Da musst du dir nicht.
Ja, stimmt, ja.
Da musst du dir quasi nicht die Sorgen darum machen, was das mit deinem System macht, weil da hast du eh nicht viel Kontrolle drüber.
Ja.
Das ist, gut. Sind wir durch?
Zwei kurze Schlusswörter noch.
Gut.
Es muss auf den Krankenwagen vorbeifahren.
Erstens, ich habe mal nachgesehen, es war, der erste Teil hieß Tony Hawk Skateboarding, aber nur in Europa.
Ah, okay.
Von daher, eventuell hast du einen Tony Hawk's Pro Skater und es tut mir leid, dass ich gesagt habe, es ist kein richtiges Tony Hawk Pro Skater. Ich kannte es nur als Tony Hawk Skateboarding.
Für die Europäer.
Und das Zweite ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Song, der meistens in School One gespielt wurde, war Police Truck von Dead Kennedys.
Ich muss mir das gleich nochmal anhören. Dann kann ich es vielleicht bestätigen. Das kann gut sein. Es klingt
richtig.
Okay, ja. Das habe ich jetzt.
Ja, ja, ich bin tödlich. Das wollte ich nur sagen.
In letzter Zeit häufiger Probleme in den Podcasts, oder? Bei Jeopardy ging's. Auch eine gute Folge, die ich empfehlen kann. Hier, hört euch das mal, die letzte Jubiläumsfolge an. 50. Folge. Dies ist jetzt übrigens die 51. Folge. Titel habe ich noch gar nicht dafür. Habt ihr vielleicht eine Idee für einen Titel, wie die Folge auch heißen könnte?
Wir hatten irgendwie schon mal den Titel, was ist denn jetzt los mit der PlayStation 5? Und irgendwie passt das immer noch, weil wir die ganze Zeit schon spekulieren, wie das jetzt mit der PlayStation 5 aussieht und immer noch nicht viel schlauer sind.
Das X steht für das Unbekannte wegen Xbox Series X.
Oh. Oder ich nenne es Ghost of Valhalla. weil mein Ghost of Tsushima.
Die Triple X Edition, XXX. Es gibt nackte Nippel nicht zu sehen.
Ja, mal sehen, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Ihr habt noch eine coole Idee, dann das. Aber damit müssen wir jetzt hier unsere Zuhörer belasten. die wollen ja jetzt auch nach Hause den Podcast endlich mal schließen, damit sie den wieder löschen können.
Ich muss voll weit aus unserem Studio auch fahren. Vorher, jetzt ist das voll bequem aus dem Homeoffice.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, dann danke ich mich bei euch beiden. Das hat gemacht,
danke dir.
Ein paar Worte loszuwerden. Vor allen Dingen vielen Dank.
Derzeit besucht uns auf YouTube. Es gibt ein sehr tolles Unboxing von Marco. Jetzt. Frisch veröffentlicht.
Slaps and Beans. Hm? Ja, gut. Da kommt noch ein Resident Evil Unboxing. In den nächsten Tagen dann nochmal. Slaps and Beans mit Bud Spencer und Terence Hill. Ist auch toll Film. Können wir auch mal einen Podcast drüber machen? Jetzt nicht über das Spiel, das ist jetzt. Aber über die Filme vielleicht. Nein. Dann danke und ich verabschiede mich. Das für heute und wieder ein. Oder hört mal wieder rein, was auch immer.
Tschüss. Yeah. Ciao. Ciao.